CropFM Ausgabe Nummer 419. Wir schreiben den 19. Juli 2019. Mein Gast heute Abend ist Chris Haderer nach ziemlich langer Pause und es geht um den großen Datenbruder und alle seine Cousins und Geschwister. Und wie immer gibt es auch heute den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einfach auf CropCom klicken und wir gehen sehr gerne auf die Fragen ein, eigentlich heute gleich von Anfang an. Und es gibt natürlich auch die Skype-Leitung. Skype-Link findet sich auf der Startseite, das bekannte Symbol. Einfach draufklicken, Skype muss natürlich installiert sein. Aufpassen, Player ausschalten, wenn man anruft. Idealerweise vielleicht vorher einen kurzen Test machen, um sicherzustellen, dass alles geht. Und schon ist man live on air. Wie Stammhörer sicher schon wissen, zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus, gratis sowieso alles, so wie fast, oder so wie alles auf dieser Website. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@moor.at. Es gibt einen Podcast, ein Archiv mit allen Ausgaben, fast allen. Ich freue mich sehr natürlich, wenn einzelne Ausgaben verlinkt werden. Und wie man immer wieder sieht, man kann sich auf die großen Social Media Plattformen mit Sicherheit nicht mehr verlassen. Und deshalb ist quasi das Weitersagen, die Mundpropaganda wird immer wichtiger. Auch der Newsletter ist so zu verstehen, dass man so eben einen quasi unabhängigen Datenkanal hat. Den schicke ich alle zwei Wochen aus und erinnere somit an die nächste Sendung. Keine Angst, da kommt kein Spam. Nur ganz selten kommt ein außertourlicher. Ansonsten immer am Mittwoch vor der Sendung kommt der Newsletter. Und am Montag übrigens ist dann immer der Ankündertext online. Auf der Website cropfm.at und es gibt auch ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Hier und da ist auch ein bisschen Traffic noch, aber natürlich, das ist in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen. Das Coverbild, ich finde es großartig, Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wem diese Sendung gefällt, ja, wie schon gesagt, weitersagen, je mehr zuhören, desto besser. Und wer da etwas beitragen möchte, der kann mich mit interessanten Leuten zusammenbringen. Der kann das Ganze eben, wie gesagt, an seine Bekannten weitergeben, die sich vielleicht für solche Themen interessieren. Oder natürlich gibt es die Möglichkeit, pekuniär etwas beizutragen. Geht über PayPal als Überweisung oder als Bitcoin. Und an dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Denn es gibt einen Haufen, also auf der Website natürlich finden sich die CropFM News und da gab es in den letzten zwei Wochen wirklich eine Menge von News, die zu dem Thema heute passen. Leider muss man eigentlich fast sagen. Eine äußerst interessante Doku vom James Corbett, The Secrets of Silicon Valley, What Big Tech Doesn't Want You to Know. Einfach anschauen, also wenn man der englischen Sprache mächtig ist, äußerst empfehlenswert. Viel ist natürlich schon bekannt, aber in dieser Geballtheit und so konzentriert ist es dann schon überwältigend. Man weiß natürlich, TCP/IP und die Grundlagen des Internets entstammen alle aus militärischen Anforderungen, aber das ist nicht alles. Weltweit massive Kritik an Facebooks Kryptowährung, das war eine andere Überschrift. Deutschland, USA, Frankreich und Großbritannien und wahrscheinlich einige mehr, haben Bedenken angemeldet. Das Bundesfinanzministerium sagt sogar, es ist eine Bedrohung für den Euro. Ich frage mich schon langsam, was ist keine Bedrohung für den Euro? Ich glaube, auch wenn in China jemand hustet, ist es eine Bedrohung für den Euro. Dann gab es einen Hackerangriff in Bulgarien und dort wurde die Freilassung von Julian Assange gefordert. Die bulgarische Steuerbehörde wurde da zum Opfer von Hackern und da sind wahrscheinlich Milliarden von Datensätzen betroffen. Und Milliarden, nicht Milliarden, was rede ich? Millionen. Millionen von Datensätzen und somit Bürgern betroffen. UK denies Russian journalists accreditation for International Media Freedom Conference. Also das Committee for, to Protect Journalists, CPJ, zeigt sich da sehr besorgt, dass das Vereinigte Königreich offenbar russischen Journalisten die Akkreditierung zu einer Konferenz über Medienfreiheit verweigert hat. Welche Ironie. Dann eine neue KI ändert Videos auf erschreckende Weise. Das ist ein Video auch in den News, also News-Sektion, einfach ein bisschen runterscrollen. Da findet man all diese Links und noch einiges mehr. Da kann ich nur sagen, trau deinen Augen nicht, Rufzeichen. Man kann also in Zukunft jeden beliebige Dinge sagen lassen. Das Ganze funktioniert mit maschinellem Lernen, sozusagen der Grundlage von künstlicher Intelligenz. Und so muss man sich anschauen, was da möglich ist. Sehr erschreckend, werden wir sicher heute auch noch besprechen. Dann natürlich, in den letzten zwei Wochen hat sich sehr viel getan, wie ich schon gesagt habe, das leider sehr gut zu dieser Sendung passt. Zum Beispiel wurde Nuoviso TV gelöscht, der Kanal, der ursprüngliche zumindest. Ich glaube, es gibt da jetzt schon einen Ersatzkanal, aber der wurde gelöscht, natürlich so wie immer, ohne Angaben irgendwelcher Gründe. Ist halt einfach so. Ich erinnere auch zum Beispiel Alex Jones wurde vor einem halben Jahr oder schon ein bisschen länger jetzt her gelöscht und da viele, viele andere fielen da auch dem Rotstift zum Opfer, nicht nur auf YouTube, sondern auf allen großen Medienplattformen ist da ziemlich ziemlich reiner Tisch gemacht worden teilweise. Also man kann sich auf diese Plattformen einfach definitiv nicht verlassen. Eine andere Überschrift, sehr verstörend, Pentagon soll prüfen, ob es manipulierte Zecken freigesetzt hat. Kein Scherz. Das Repräsentantenhaus bzw. ein republikanischer Abgeordneter möchte, dass der Generalinspektor des US-Verteidigungsministeriums prüft, ob die USA zwischen 1950 und 1975 Untersuchungen an Zecken und Insekten durchgeführt haben und ob da vielleicht im Zuge der Entwicklung von biologischer Waffen die Lyme-Borreliose freigesetzt wurde. Ist natürlich fraglich, ob diese Untersuchung jemals zustande kommt und ob es jetzt wirklich so ist, aber allein schon der Verdacht ist wirklich schräg. Das ist eigentlich so eine klassische Verschwörungstheorie, aber inzwischen wird die eben auch schon im Abgeordnetenhaus diskutiert. Und ja, ganz gut, zu guter Letzt noch, das Mad Magazin wurde eingestellt. Leute in unserem Alter von, also Chris Adler ist ja noch ein bisschen älter als ich, aber schaut mich an, aber ist so. Die kennen das vielleicht noch, ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt überhaupt ist. Inzwischen aber, ich schätze mal, die Realität hat das gute alte Mad-Magazin einfach eingeholt. Ja, all diese Dinge, die ich hier vorgelesen habe, die findet man natürlich auf der Startseite von CropFM, cropfm.at in der News-Sektion oder, wenn man das auch aus dem Archiv hört, diese Sendung, dann einfach auf den News-Button unter der Überschrift klicken und dort findet man alle News, die zu dieser Sendung dann aktuell war, auch noch Jahre danach. Ist das nicht toll? Ja, bei mir heute zu Gast nach langer Pause, also 6 Jahre ist doch relativ lang, sogar für Crop-FM-Verhältnisse, ist Chris Haderer. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Alten Stammhörern von Crop-FM wahrscheinlich noch durch die Big Brother News bekannt.
Vor 15 Jahren oder so.
Vor 15 Jahren oder so wurden die dann irgendwie eingestellt. Auch aus...
Du bist auch schon so alt, nur nebenbei.
Aus Copyright, naja, bisschen. Aus Copyright-Bedenken haben wir die damals einstellen müssen. Mhm. Ja. Und auch um das wird es natürlich heute gehen. Ja, hallo Chris.
Hallo.
Ich glaube, man muss dir jetzt nicht großartig vorstellen, also du bist Journalist, österreichischer Journalist, du beschäftigst dich mit allen möglichen Themen, sehr viel mit Datenschutz.
Auch,
wie gesagt, ja. Da gab es eben die Big Brother News. Du hast also immer wieder auch die Big Brother Awards
kommentiert Beiträge darüber gemacht.
Und gibt es die jetzt eigentlich noch, weil man hört jetzt nicht so viel mehr von ihnen, seitdem du sie nicht mehr auf den Big Brother News kommentierst, habe ich da überhaupt nichts mehr. Also richtig.
Nein, es gibt sie nach wie vor einmal im Jahr im Rabenhof als Veranstaltung. Es ist aber nach wie vor so, dass eben die Big Brother Awards eigentlich immer nur jedes Jahr sehr kurz wahrgenommen werden, medial. Und auch immer von den gleichen Verdächtigen, vom Falter bis zum Standard, und das ist immer um die Veranstaltung herum, und den Rest des Jahres hört man eigentlich nichts mehr davon. Also es ist leider Gottes den Preisträgern der Big Brother Awards offenbar ziemlich egal, ob sie so einen schönen Preis kriegen oder nicht.
Also es ist ja ein Negativpreis, ne?
Ein Negativpreis natürlich, aber ohne dass ich das jetzt böse meine, aber es ist so wie die österreichische Datenschutzkommission in Wahrheit ein zahnloser Tiger. Er kann ein bisschen was über Medien bewirken, aber es ist zu kurz, ganz einfach, und auch nur für ein spezielles Publikum immer wieder. Sie kommen nicht in diese Breitenwirkung, ganz einfach.
Was für ein Publikum, für ein Publikum ist er da interessant?
Ich würde eigentlich sagen, es ist eher linksorientiert, einmal von der Ansicht.
Scheint ja fast peinlich zu sein.
Nein, es ist mir überhaupt nicht peinlich, aber nur nachdem man ja diese Worte kaum mehr in den Medien gebrauchen darf, ohne selbst in einer Schublade dann zu landen. Irgendwo. Ja, es ist auch die Show. Es ist ja eine Show im Rabenhof Theater in Wien. Es ist eine Live-Show. Die ist auch immer überfüllt. Es wird in Wien natürlich übertragen von Radio Orange. Die machen das mit großer Liebe regelmäßig und zum Glück auch. Aber es geht nicht wirklich darüber hinaus. Es ist ein bisschen ein Nischenpublikum. Wer Radio Arabella hört, wird nie mitkriegen, dass es die Big Brother Awards gibt, eigentlich zum Beispiel.
Ja, außer er hört sich alte... Nein, also auch nicht mehr auf Crop-FM leider, weil ja die Big Brother Beiträge dann dem Kopierschutz... Der Kopierschutzpanik, die dann auch uns irgendwann einmal gepackt hat, zum Opfer gefallen sind.
Es ist sehr schade, weil die Veranstaltung hat eine lange Tradition, und sie gibt es ja nicht nur in Österreich, die gibt es in England, in Deutschland, überall. Und ich glaube, sie wird teilweise im Ausland mehr wahrgenommen, die ausländischen Veranstaltungen, als das österreichische Pendant dafür. Das ist jetzt ein subjektives Empfinden, aber einfach von der Wahrnehmung, was ich nachher in den Medien über die Show jedes Mal mitbekomme.
Ja, heute sprechen wir jetzt nicht nur über Big Brother, wir sprechen natürlich auch über Privacy und wie es mit der Privacy so aussieht, ringsum. Und ein Argument, das man halt ständig hört, ja, wenn es also darum geht, ist, mir ist das wurscht, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Gibt es wirklich Menschen, die wirklich gar nichts zu verbergen haben, oder wie siehst du das?
Ich kann es mir jetzt einmal nicht vorstellen. Mir hat vor langer Zeit, und vielleicht haben wir das sogar schon mal erwähnt, vor einigen Jahren, Psychologe gesagt, wer immer ganz offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ganz einfach. Und das stimmt auch. Also ich meine, jeder macht die Klotür zu, das fängt schon damit an, mit Verbergen. Es gibt 100.000 kleine Details.
Aber ein Bekannter von mir, der hat lange Zeit seine Wohnung umgebaut und hatte jahrelang keine Klotür.
Gut, also dann nehmen wir eine andere Metapher.
Nicht alles.
Okay. Nein, es gibt 100.000 Dinge, die einfach privat sind, und auch wenn sie jetzt keinen strafrechtlichen oder moralisch verwerflichen Tatbestand darstellen, ganz einfach mit dem anderen nichts angehen. Und wenn man einer sagt, er hat nichts zu verbergen, dann ist er gegen eine Stopptafel gelaufen, normalerweise sage ich, weil es ist Unsinn. Du weißt nicht, was jetzt wichtig ist, das verborgen ist. Weil es könnten auch Dinge sein, die jetzt völlig ungefährlich sind, ein Regierungswechsel später sind dann diese Dinge auf einmal tödliche Waffen gegen einen.
Nicht nur das, ich glaube, es ist generell unterschätzt mal, was man aus Big Data und man hinterlässt quasi große Datenmengen, alle möglichen, also wenn man sich im Netz aufhält, man hinterlässt viel mehr Daten, als einem bewusst ist natürlich. Potenziell fast jeder Klick kommt davon, ne? Wenn dein PC befallen ist, dann jede Mausbewegung. Aber es ist noch überhaupt nicht abschätzbar, auch für Experten, was dann in 10 Jahren aus diesen Daten herausgelesen werden kann. Also Dinge, an die nie, also bestgehütetste Geheimnisse psychologischer Natur können dann, ja, über Statistiken, na, der ist wahrscheinlich so oder so oder das oder das. Also ich wäre da sehr vorsichtig, ja.
Na, noch dazu vor allem, wir wissen ja in Wahrheit, wir haben ja schon lange die Übersicht darüber verloren, welche Daten in der Online-Welt über uns gesammelt werden. Es geht nicht nur darum, was ich jetzt am Computer mache. Es beginnt damit, dass ich ganz einfach das Handy aufdrehe. Da sind Apps drauf, ganz einfach. Da sind Grundeinstellungen drauf. Meine Positionsdaten sind schon einmal bekannt. Es ist bekannt zum Beispiel über den Provider, mit wem ich spreche. Und das sind eigentlich noch die Standarddaten, damit das Netz wenigstens halbwegs funktioniert. Und dann kommen eben die ganzen Apps noch dazu, die verteilt irgendwo Daten lesen. Eine Shopping-App merkt sich, dass ich bei dem Kosmetikladen war und in der Boutique. Die andere App merkt sie, dass ich bei McDonald's war oder bei irgendeinem anderen Fast-Food-Händler. Und wenn man das Ganze dann natürlich zusammenfügt, dann entsteht schon ein sehr deutliches Bild von einem Menschen. Wenn man diese verteilten Daten zusammenfügt, und wir wissen in Wahrheit nicht, wohin diese Daten kommen. Ich kann das glauben, was in den AGBs drinnen steht, ich kann es aber auch nicht glauben. Und wie wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, sind immer wieder Hacks, Datenleaks passiert, dass eine massive Anzahl von Personendaten einfach ja geklaut wurden oder nicht abgesichert irgendwo gelagert wurden.
Nee, ich glaube nicht, dass es einen Hack braucht. Es kommt natürlich immer auch auf das politische System an, das sich natürlich ändern kann. Aber auch jetzt ist es schon so, ja. Egal, es ist im Prinzip ziemlich egal, welches politische System, muss man fast sagen. Nee, nicht ganz natürlich. Aber auch jetzt ist es so, dass bei Verdacht, dass der oder diejenige eine Straftat begangen hat, können Daten einfach angefordert werden. Ja, und das kann natürlich dann auch sein, du hast eigentlich gar keine Straftat begangen, trotzdem werden deine Daten angefordert und dann werden da Algorithmen drüber gelassen und plötzlich finden die da alles Mögliche raus, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, und ich meine, da kann jetzt bei jedem ruhig das Kopfkino losgehen, weil ich glaube nämlich, dass jeder Dinge hat, von denen er nicht will, dass sie in der Öffentlichkeit landen.
Ich gehe auch davon aus. Also, und das müssen jetzt gar nicht einmal kriminelle Dinge sein, es sind einfach persönliche Dinge.
Ja. Richtig, Punkt. Ja, genau. Ja. Und die auch ausgenutzt werden können. Ne? Man kann zum Beispiel auch Profile von jemandem erstellen. Man kann zum Beispiel dann und diese Profile können dann verkauft werden. Ne? Und dann kriegt irgendjemand, bei dem du einen Termin hast, ein Verkaufstermin oder jemand, der Verkäufer ist, der kommt an deine Tür und weiß genau, wo deine Knackpunkte sind. Wie wär's damit? Will man das?
Zum Beispiel, also wollen wir nicht einen neuen Tarif? Sie verbrauchen ja so viel beim Streamen oder Sie schauen ja so gerne diese Erwachsenenkanäle oder sowas.
Ja, das wird er nicht so machen, sondern
es ist schon anders. Ich habe da jetzt gerade heute ein lustiges Erlebnis noch gehabt mit einer
Erwachsenenkanäle, ja, ist ja schön gesagt. Du meinst Porno-Channels, oder?
Ich sag's mal so, okay. Es war heute in einem Lokal ein Vertreter eines großen österreichischen Kabelproviders und wollte den Besitzer des Lokals nur darauf aufmerksam machen, er kriegt jetzt ein neues Modem, der Preis wird abgedatet ein wenig nach oben, dafür kriegt er 3 Monate umsonst. Und dort war der Witz, dass er in das Lokal gekommen ist und gesagt hat, ich brauche jetzt Ihre Kundennummer, ich darf mir im Büro Ihre Rechnungen nicht ausdrucken mit der Kundennummer und mitbringen, denn ich könnte auch die Rechnung eines anderen Kunden dabei haben und Sie könnten das am Papier sehen.
Okay.
Verstehst du, was ich meine jetzt?
DSGVO ist das jetzt? Oder?
Ja, so in diese Richtung, ja. Aber das dreht sich einerseits eine Richtung. In Wahrheit verarbeiten die jedes Datum, was sie haben, und dann dürfen sie es nicht auf ein Blatt Papier, dass sie die mitbringen, draufdrücken.
Ja.
Ja. Es war ein schräges Erlebnis heute Vormittag, weil ich mich zuerst überhaupt nicht ausgekannt habe. Das war, bevor ich nach Graz gefahren bin, weil ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Warum macht der das so kompliziert jetzt?
Ja.
Betrifft aber in dem Fall hauptsächlich Geschäftskunden.
Okay.
Aber trotzdem, jeder Freiberufler ist ein Geschäftskunde für einen Telekom-Provider oder für einen Internet-Provider.
So ist es, ja.
Ja.
Ja, es treibt auch immer seltsamere Blüten, das Ganze natürlich. Jetzt sind wir schon einmal bei der DSGVO, bleiben wir vielleicht leider bei irgendwo. Oder irgendwo betrifft es ja auch die, ne? Als die eingeführt wurde, mir fallen jetzt auf die Schnelle sofort drei Leute ein, die ihre Website offline genommen haben. Ja? Aus Verunsicherung. Ja.
Ja.
Ich sage mal, die Kommentare eines Herrn Zeger in der Früh auf Ö1 am Tag, als sie eingeführt wurden, haben nicht geholfen. Ist jetzt aber nur meine Meinung. Mhm. Und bei der letzten Sendung war der Herr Zeger ja auch bei uns mit dabei und wir haben auch ein Video verlinkt, wo es nichts gegen Herrn Zeger, aber es wurde tatsächlich von allen Ecken Panik verbreitet, auf die eine oder die andere Art. Und vor allem natürlich auch von Firmen, die damit einen Schweinegeld gemacht haben, glaube ich. Mit Menschen, die einfach so verunsichert waren, dass sie sich dann die absurdesten Cookie-Confirm-Fenster einreden lassen, die dann alles überdeckt haben. Der Herr Zeger hat in der Früh dann gesagt, ja, das ist aber auch nicht konform. Ja, das muss nämlich so gemacht sein, dass die Seite ganz normal verwendbar ist, auch wenn man das nicht confirmed oder überhaupt ignoriert. Ne? Also, und da sieht man das schon. Selbst wenn man dann zum Beispiel jetzt, ein paar hundert Euro ausgegeben hat für das super DSGVO-konforme angebliche Website, hört man dann am Tag, wo es eingeführt wird, also scharf geschalten, ne, dass das unter Umständen auch wieder ein Problem ist. Also, das ist wirklich entsetzlich. Ja? Und ganz viele Leute haben dann einfach gesagt, nein, aus, weg damit. Ne?
Nein, es besteht natürlich auch Interpretationsspielraum. Das ist so wie beim Urheberrechtsgesetz. Da ist auch ein großer Interpretationsspielraum.
Ja, der kommt mir vor, so weit gefasst aus ich glaube, das ist Absicht, glaube ich. Sorry. Also man will das gar nicht so klar formulieren, um einfach da auch die Verunsicherung...
Man hat auch noch mehr Möglichkeiten, in beide Richtungen ganz einfach etwas zu unternehmen. Und weil du sagst, dass mich das natürlich auch betrifft, natürlich, wenn ich jetzt irgendeine Sendung mache oder einen Film oder ein Video, auf der einen Seite möchte ich natürlich nicht unbedingt, dass jetzt andere Leute, die nichts damit zu tun haben, was verdienen dran. Ich brauche aber auch keine Upload-Filter in dem Fall. Ja, man kann Dinge auch anders regeln.
Ja gut, das hat aber jetzt nichts mit der DSGVO zu tun.
Ja, das ist richtig, das war jetzt ein Ausschweif.
Aber zu dem kommen wir auch noch natürlich. Also Copyright, wie gesagt, wir haben seinerzeit dann, du hast immer relativ viel, recht freizügig kommerzielle Musik verwendet, sehr, sehr, sehr super eingesetzt in den Big Brother News. Aber irgendwann war es dann so weit, dass wir gesagt haben, ja, das müssen wir jetzt rausschneiden. Ich habe dann auch, glaube ich, 130 Sendungen einmal geschnitten. Ja. Und die Schluss- und Beginnnummern rausgeschnitten. Also deshalb fehlen bei den ersten 130 Sendungen die News. Das war eine furchtbare Arbeit. Seitdem spiele ich nur mehr, also alles, was man hier hört, ist entweder meine Musik oder von jemandem, den ich gut kenne, der mir das einfach überlassen hat, der noch nicht irgendwo bei, was weiß ich, wo Austromechan oder so registriert ist. Und ansonsten wird da nichts gespielt. Und alles andere geht auch gar nicht mehr. Und selbst wenn du dann, glaube ich, mit der Kamera irgendwo eine Szene filmst und im Hintergrund läuft dann ein Lautsprecher mit irgendeiner Kommerzmusik, dann ist das auch schon ein Problem, oder?
Da sind wir schon im Bereich, der teilweise zu interpretieren ist. Prinzipiell ja, wäre es ein Problem. Es wäre jetzt die Frage, wie sehr ist diese Musik aus der Szene überhaupt wegzudenken und wie sehr steht die Szene in einem öffentlichen Interesse, dass sie gezeigt wird. Also da kann man sich sehr viel spielen damit, aber prinzipiell gilt einmal, wenn da Musik im Hintergrund läuft von irgendwoher, sollte ich die möglichst unkenntlich machen. Dasselbe ist es auch in einem Video, wenn ich jetzt zwei Leute in einem Wohnzimmer filme und im Hintergrund steht der Fernseher und dort läuft die Zeit im Bild, habe ich ein Problem mit dem ORF. weil das Videobild natürlich auch unter den Urheberrechtsschutz fällt.
Okay.
Also ich darf auch nicht, oder läuft jetzt nicht die Zeit im Bild, sondern es läuft, weiß ich nicht, Krieg der Sterne oder sowas, irgendeine Folge auf einem Streaming-Kanal, kann ich schon ein Problem dadurch haben.
Unglaublich, oder?
Ja,
ja, und so in dem Umfeld bewegt man sich jetzt, wenn man als freies Medium unterwegs ist. All das muss man dann im Hinterkopf behalten.
Ja. Es war auch vorher, weil du das angesprochen hast, dass ich da viel kommerzielle Musik verwendet habe, weil es teilweise einfach schön ist, eine Handlung auf diese Art zu erzählen, mit zum Beispiel Musik, die jeder kennt, mit kurzen Auszügen, weil du da irgendwas bewirken kannst, ganz einfach.
Nona.
Klar. Nur wenn du es dann nicht mehr verwenden darfst, hast du ein Problem. Wir haben es in Wien, wenn ich dort zum Beispiel für Radio Orange, das ist ein freies Radio, Beiträge mache, dann haben wir eine Plattform, das nennt sich das Cultural Broadcast Archiv, das wird von Radio Froh in Linz betrieben. Dort dürfen wir Beiträge raufspielen. Wenn kommerzielle geschützte Inhalte sind, dann kann es das Publikum nur streamen, ansonsten können sie es auch downloaden.
Ja genau, ich habe da zum Beispiel...
Der Schluss ist natürlich auch, wir zahlen, also nicht wir, sondern das Cultural Broadcast Archiv zahlt keine AKM-Gebühren oder sonstigen Gebühren, dafür kriegen aber auch die Musiker dann wieder nichts fürs Airplay, wenn sie dort gespielt werden, live im Radio oder auf der Plattform.
Was, die zahlen keine AKM-Gebühren?
Nein.
Trotzdem dürfen rechtebehaftete Nummern gestreamt werden?
Ja.
Das wundert mich jetzt.
Oder vielleicht gibt es einen minimalen Gesamtbeitrag, aber mir ist nichts davon bekannt. Ich kann dort spielen, was ich will.
Aha.
Also spielen, was ich will, solange es publiziert wurde oder mir bei nicht urheberrechtlich geschützten Dingen der Urheber sagt ganz einfach, hey, darfst du verwenden.
Ah ja, gut, das muss dann auf einem anderen, also und auf Radio Orange, dass es publiziert wurde, das reicht dann schon, oder wie?
Das reicht dann einmal.
Aha. Naja gut, also ich bin da völlig unabhängig, daher, ja, also ich mache das halt alles nicht. Ich versuche da eher auf der sicheren Seite zu bleiben, weil ich habe da echt keinen Bock auf irgendeinen Stress.
Dafür, wenn ich das noch sagen darf, kriegen Künstler bei freien Radios auch keine AKM-Gebühren oder keine Litera-Mechaner-Gebühren für das Ganze.
Ja, ja. Dazu kommen wir jetzt vielleicht eher auch. Ich meine, dass freie Medien ein Riesengeschäft sein können, gibt es erst seit YouTube-Werbung. Aber da muss man halt auch sagen, also so sehr ich das verachte, dass also Alex Jones nur Wieso, und da geht es nicht darum, ob ich jetzt mit allem oder auch nur der Mehrzahl dessen, was auf diesen Kanälen läuft, übereinstimme oder so. Eigentlich nicht so richtig, aber es ist wirklich verachtenswert, dass diese Dinge dann einfach gelöscht werden, ohne Angabe von Gründen. Einfach nur Regelverletzung. Ja? Also im Fall von Alex Jones, ich meine, das waren, ich weiß nicht, wie viele Millionen Abonnenten. Es sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich rausgreife. Auch bei Nur Wieso waren es fast 180.000. Das ist natürlich für den deutschsprachigen Raum enorm.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja, von heute auf morgen ist das alles weg. Interessant, dass Robert Fleischer dann in einem Kommentar, das er offenbar kurz nach dem Aufstehen gemacht hat, gesagt, dass also da Existenzen zerstört worden seien, also Familienväter ohne. Wobei, da muss ich aber dann irgendwo schon sagen, ja, aber Moment, gell, man macht jetzt etwas, das also wirklich gegen den Mainstream schwimmt, und zwar ordentlich, ja, und verlässt sich aber auf ein Medium und sogar vom Geschäftsmodell her, ja, auf ein Medium, das der Mainstream ist. Also es gibt nichts Mainstreamigeres als Google und Facebook. Ja. Das ist halt es ist problematisch, finde ich. Aber okay, es hat halt funktioniert und ist ja auch total schön, wenn dann Leute für ihre Arbeit bezahlt werden. Fände ich auch schön. Aber es ist halt irgendwo auch schwierig. Also man muss, wenn man das konsequent weiterdenkt und sagt, ne, wir sind unabhängig, frei und machen da unser Ding, naja, dann muss man seine eigene Plattform eigentlich betreiben. Und da kann ich aus Erfahrung sprechen, das ist anstrengend.
Das ist nicht nur anstrengend, sondern auch kostenintensiv. Also man muss ja auch dann einiges investieren in das Ganze. Du brauchst die Bandbreite, du brauchst die Hardware, die Server und alles. Du musst schauen, dass das ausfallsicher ist irgendwie.
Naja, das ist ja einer der Gründe, warum ich kein Video habe. Ja, also der Hauptgrund ist, brauche ich nicht. Ja, das ist Kino im Kopf, was wir da hier machen. Und das ist im Radio. Und für alle nach 2000 Geborenen erkläre ich das jetzt.
Das ist das ohne Bild.
Das ist das ohne Bild, ja. ja, aber das größte Problem bei Video ist natürlich, solange man das auf YouTube raufstellt, merkt man ja gar nicht, was da an Rechenleistung und Bandbreite dahinter steckt. Wenn man dann mal seinen eigenen Server betreibt und dort Videos hat und dann schauen mal 100 oder 200 gleichzeitig, dann sieht man, was das an Bandbreite und Rechenleistung bedeutet. Und dann sieht man auch, warum man eigentlich dann eine Serverfarm braucht und einen Administrator und ein Technikerteam und überhaupt.
Ja, du bist auf einmal nicht mehr bei 300 Kilobyte für ein MP3-File, sondern du bist auf einmal bei 8 Gigabyte für ein kurzes Video, das einmal darüber gebracht werden muss.
MP3, also die Sendungen haben jetzt auch ja, die 90 Megabyte, aber...
Aber du bist nicht gleich auf 8 Gigabyte oder sowas oben, die so du ja streamen musst und dann noch in 5 verschiedene Auflösungen zum Anwählen irgendwie. Also
natürlich, ja. Und das ist einfach... Und da haben wir also viele in der Vergangenheit haben da gesagt, ah was, höchste Auflösung überall, ist ja wurscht, ne, kostet ja nichts. Ja, doch, kostet. Kostet sogar ziemlich viel und man muss sich das alles ganz genau überlegen. Mhm. Aber trotzdem, es ist eigentlich, wenn man sagt, viele sagen ja auch, es müsste eine quasi so staatliche oder gemeinnützige Videoplattform geben. Ja, bisher haben ja viele geglaubt, YouTube sei die gemeinnützige Videoplattform. Nein. Ist vielleicht ein Ansatz, aber
teilweise ja. Ist es halt, was so Videoplattformen oder so betrifft, auf einen lokalen Bereich runtergebrochen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel in Wien OctoTV nehme, die natürlich auch eine Videoplattform haben, aber die das auch nicht aushalten würden, wenn du jetzt auf einmal die Hälfte der Wiener Haushalte übers Web Octo schauen und nicht mehr terrestrisch irgendwie, weil dann wird der Hobel stehen, ganz einfach.
Ja, natürlich.
Und die haben auch natürlich, sind die wiederum von Förderungen und dergleichen abhängig, damit sie den Sendebetrieb aufrechterhalten können. Und Förderungen ist nicht ganz ungefährlich, was man da macht.
Ja, ich habe da, ich war ja Teil eines Vereins, der von Förderungen abhängig ist und ist auch nicht tragbar. Mhm. Ist natürlich per Definition nicht unabhängig. Und dann bist nicht nur von YouTube, also einer Privatfirma, unabhängig, sondern du bist eben dann vom Staat abhängig. Und Richtig. Wenn man sich dann die Grazer Stadtregierung anschaut, dann ist es halt nicht immer so ganz einfach, bestimmte Inhalte zu bringen. Weil die halt, ist egal welche, es gibt dann immer, egal eigentlich welche Regierung gerade in der Stadt oder im Land oder im Bundes, wurscht wo, sobald man dann von den Förderungen abhängig ist, hat man wieder das Problem. Ja? Also man muss meiner Meinung nach mit schlankem Gepäck unterwegs sein und muss halt einfach schauen, dass man das Ganze am Laufen hält mit freiwilligen Spenden. Und
Zum Beispiel.
Von was ich auch überhaupt nichts halte, ist, dass man dann da das Kabelfernsehen-Geschäftsmodell da weiter betreiben möchte, wenn man denkt, bitte, das ist aus den 80er Jahren, ja, wo man dann so Pay-TV macht. Vergiss das alles. Ja. Und also mein Verständnis von alternativen Medien ist freier Zugang und es gibt nur das Medienrecht irgendwo, beziehungsweise man kann natürlich jetzt niemanden bedrohen, beschimpfen oder sonst was, ganz klar. Aber das ist sowieso klar. Und ansonsten kann da gesagt werden, was immer gesagt werden muss, will oder soll. Ja? Egal jetzt auch, ob ich das jetzt meine Meinung ist oder nicht. Wenn es meine nicht ist, dann melde mich schon. Aber
bei Firmen wie YouTube ist es halt, Firmen YouTube oder Google, die ja zusammengehören, ist es natürlich auch schwer, wenn man jetzt in den Verdacht eines Urheberrechtsmissbrauches kommt, dort jemanden überhaupt zu erreichen, um darüber zu sprechen. Man wird da so gut wie nie eine lebende Person ans Telefon bekommen. Das ist illusorisch, ganz einfach.
Ja gut, aber ich meine, wer erwartet sich denn das, ne? Von so einem Konzern, ne? Also
es gibt einen Google-Ableger in Wien. Die fühlen sich aber seit Jahrzehnten nur für kommerzielle Kunden zuständig und nicht für den ganzen Gratisbereich.
Ja.
Und es ist so, ich poste auch auf YouTube Videos, die ich produziere. YouTube ist es so, wenn ich was rauflade, Wenn der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, sagt mir das System bereits, ob da urheberrechtlich geschützte Musik drinnen ist oder nicht. Und dann muss ich die Rechte freigeben. Dann könnte ich, wenn ich was Geschütztes verwendet habe, es nicht mehr kommerzialisieren, ist natürlich klar. Und in manchen Teilen der Erde wird es vielleicht auch nicht gespielt, dieser Ausschnitt des Videos. Es ist aber so, dass diese Rechtewarnungen bei Google teilweise auch ziemlich falsch sind und eigentlich allen Beteiligten nur Zeit kosten. Wenn du jetzt zum Beispiel Musik machst für ein Video selbst, du nimmst, weiß ich nicht, Steinberg, GarageBand oder sonst irgendwas, irgendeine Software, die mit Samples geliefert wird. Du verwendest Samples drinnen in deinem Track, alles okay. Wenn dieselben Samples ein anderer verwendet hat, der dann eine CD mit der Nummer gemacht hat, erkennt das System das als geschützte Inhalte. Und dann musst du erklären, irgendwie bei YouTube, aber das ist doch eigentlich aus einem Sample-Programm und das ist nur ein Loop, den ich gratis krieg. Du kriegst meistens recht, wenn du dich beschwerst bei so etwas, aber das kostet dann teilweise ein oder zwei Wochen und du musst dann irgendwie verfolgen, weil es ist ja nie wer persönlich anwesend oder ansprechbar.
Klar.
Also es ist dann immer schwer und du bist ständig damit konfrontiert mit solchen Dingen, wo andere Rechte quasi in Anspruch nehmen oder das System nicht gut genug ist, um das zu differenzieren, und du musst dich damit auseinandersetzen. Und für einen kreativen Prozess ist das natürlich, wenn ich es einmal so sage, ein bisschen lästig, weil eigentlich, wenn man kreativ ist, möchte man sich auf seine Arbeit konzentrieren und das Produkt, das man macht, und nicht auf die Anwaltskanzlei dahinter.
Wobei, die andere Seite ist natürlich, dass halt Künstler auch von was leben müssen.
Das ist schon klar, ja. Na klar, ich stelle ja auch Sachen rauf. Also nur wenn ich mal was raufstelle, dann weiß ich, dass ich damit jetzt, dass mir da keiner was zahlen wird dafür, ja.
Nein, ich meine, aber ich habe schon Verständnis dafür, dass wenn jetzt jemand eine CD produziert und so weiter und da 2 Jahre reinsteckt, dass er dann halt nicht will, dass das einfach so verwendet wird, ohne dass er, und vielleicht sogar kommerzialisiert verwendet wird, ohne dass er was davon hat.
Ist mir alles klar, bin ich auch auf seiner Seite. Also davon abgesehen bekommt er ja was, wenn er es auf YouTube drauf hat, kriegt er ja von YouTube was. Das sind zwar Minimalbeiträge, die du kriegst, aber du verdienst sehr wohl was, wenn was auf YouTube drauf ist, urheberrechtlich geschützt.
Also wenn ich jetzt da eine CD von dir nehme und in meinem Beitrag verwende und sie raufstelle, kriegst du was bezahlt?
Also wenn ich jemals eine CD aufgenommen hätte.
Wirklich, ist das so?
Ja, das ist so, aber natürlich gibt es da auch Untergrenzen dafür. Also wenn du da jetzt 10.000...
Aber da muss ich ja irgendwie angemeldet sein und muss diese Stücke bei YouTube gemeldet haben.
Nein, nicht bei YouTube, du musst das nur über einen Rechteverwerter, eine normale Rechteanmeldung gemacht
haben. Tatsächlich, okay, das weiß ich alles
nicht. Das geht, aber es die Beiträge, du wirst nicht reich davon. Also da.
Ja, naja, außer, keine Ahnung.
Aber es sind natürlich schon Rechte geschützt, das ist klar, und ich möchte auch, dass die Rechte von Künstlern geschützt bleiben auch, aber ich bin auch gegen Upload-Filter. Es muss andere Möglichkeiten ganz einfach geben.
Ja. Jemand stellt im Chat die Frage, und die Skype-Leitung ist übrigens offen. Also jemand, wenn da irgendjemand mit uns direkt in Kontakt treten möchte, bitte sehr gerne, freut uns. Jemand schreibt, wie steht es eigentlich mit der Netzneutralität? Du lachst, wieso?
Die eine Seite der Welt fordert Netzneutralität, die andere Seite, das sind dann meistens Telekom-Provider, da hat sich früher A1 sehr hervorgetan, 3 sehr hervorgetan. Das ist natürlich, dass sie schon was wollen für ihre Leitungen, wenn sie jetzt Spotify übertragen oder etwas anderes mit großer Datenbandbreite irgendwie. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn ich für einen Zugang bezahle, hat Netzneutralität zu herrschen, ganz einfach. Weil dann sind wir gleich in der Hand von irgendwelchen Firmen und alles Kleine wird noch eher abgedreht.
Und da sind wir wieder. Also alles, was viel Bandbreite braucht, hat automatisch ein Problem.
Ja.
Also da sind wir wieder bei Video, ne? Also HD-Videos. Es muss ja dann alles in 4K sein. Ne?
Was, wenn du eine Großstadt nimmst, Wien hat jetzt 1,9 Millionen Einwohner ungefähr, du hast dort natürlich du hast 2 große Kabelprovider. Genau genommen. Die natürlich auch daran interessiert sind, hauptsächlich mal ihre Kabelinhalte rüberzukriegen und dann gleichzeitig noch natürlich auch das normale Internetleben noch drüber haben. Und dann hast du auf den normalen Leitungen, die sie anbieten, Netflix, Amazon Prime, wie heißt der österreichische, da gibt es noch einen österreichischen dazu, wenn ich den jetzt vergessen habe, das sind ja auch alles dann Bandbreiten im Endeffekt, weil mittlerweile auch Filme in 4K-Auflösung drüber fahren.
Klar.
Und wenn du jetzt einen ganzen Haushalt vorstellst, irgendwie mit einer Hauptzuleitung und da sind 70 Haushalte, die das gleichzeitig machen, ist natürlich eine gewisse Auslastung da. Nur, das ist ein infrastrukturelles Problem, das die Provider ganz einfach lösen müssen, aber nicht auf dem Rücken der Kunden.
Idealerweise nicht, ne?
Idealerweise, ja.
Aber ich meine, die Sache mit der Netzneutralität, das ist ja auch eine hochkomplexes Geschichte. Und wir haben ja auch Kinder da auf unserer Liste heute, über das wir noch sprechen wollen. Also dort wird ja sowieso nicht gelebt. Also da, gut, da ist einfach, da herrscht einfach ganz, ganz, ja, wie soll man sagen, primitive Zensur. Aber auf Dauer, ich weiß es nicht, ne? Also die goldenen Zeiten des Internets, die waren halt in den 90ern eigentlich, die Zeiten der animierten GIFs, aber
ja, aber das Datenvolumen wird nicht weniger und wir gehen ja auch immer weiter weg von Glasfaserleitungen und so etwas, sondern bis hin jetzt dann zum G5-Netz.
Naja, auch das haben wir auf der Liste.
Genau.
Aber im wunderbaren Ankündigungsbild von Matthias sieht man einen sehr frustrierten Julian Assange, der ja vor ein paar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, oder ist doch schon eine Zeit her, aus der Botschaft getragen wurde. Das haben vielleicht manche nicht so richtig mitgekriegt. Der ist da wirklich in der Waagrechten, also hinten hat man die Füße gesehen. Also der ist da nicht freiwillig rausgegangen. Das war, ehrlich gesagt, eine Szene, da ist man eiskalt über den Rücken gelaufen. Noch ärger fand ich dann die Reaktion von zum Beispiel Trevor Noah oder so. Ja, also ich sag mal, zumindest dem Anspruch nach progressiven Comedy-Channels in den USA. Also die haben so irgendwie sich drüber lustig gemacht. Und ich schätze den Herrn Trevor Noah durchaus. Aber da habe ich mir echt gedacht, hallo. Und ich habe so das Gefühl, die sind eigentlich alle der Meinung, ja, das ist ein Spion, und also alle.
Ja, es kann ihn durchaus in Amerika durchaus die Todesstrafe dafür erwarten.
Das glaube ich nicht.
Aber ich glaube es auch nicht, aber prinzipiell wäre es möglich.
Ja, natürlich.
Als Landesverräter.
Ist ja wurscht, aber jetzt
in amerikanischer Doktrin.
Gefängnis verreckt oder also nach. Aber Journalisten haben dann schon so ein bisschen so einen leichten Knödel im Hals gekriegt, weil das, was Julian Assange gemacht hat, war, man kann es auslegen natürlich als Staatsterrorismus, wenn man möchte, aber eigentlich war es Journalismus. Oder ganz korrekt war es eigentlich ein Verleger. Oder irgendwas dazwischen, ja? Also, oder? Wie würdest du den Julian einstufen?
Ich weiß nicht, was er genau ist, aber auch würde ich in dem Zusammenhang das Wort Staatsterrorist nicht einmal unter schlechte Vorzeichen stellen. Er hat ganz einfach Dinge ans Licht gebracht, die eigentlich ans Licht gehört haben. Und zwar schon die längste Zeit. Und deswegen finde ich ihn, die Amerikaner mögen ihn von mir als Landesverräter sehen oder sonstige Leute. Ich fand das sehr wichtig, dass er das gemacht hat, dass es die WikiLeaks gibt und alles. Auch wenn man dann der WikiLeaks vorwirft, mit den Russen zu kooperieren und sonstige Dinge, was da jetzt alles rausgekommen ist.
Entschuldigung, also da gab es jetzt wieder einen Artikel auf CNN, der titelte mit Security Report Reveal how Assange turned an embassy into a command post for election meddling. Mhm. Das ist ja besonders toll, weil wir haben da ein Video von, wie heißt der Jeff? Wie heißt der jetzt schnell?
Jetzt wollte man nicht ein.
Ja, jetzt hat er aufgeschrieben. Ja. Es gibt da auch ein Video, wo beschrieben wird, wie in der Obama-Campaign eigentlich meddling betrieben wurde und da ist es total okay, kommen wir auch noch dazu. Aber dieser CNN-Artikel ist ja besonders geschmackig, weil der bezieht sich da auf ein, und zwar auf ein Faktum, unter Anführungszeichen, das schon lange, lange widerlegt wurde. Man behauptet nämlich, dass RT, glaube ich, oder irgendeiner von den bösen russischen Sendern die ich sehr schätze. Also ich schaue mir alles an. Ich schaue mir jetzt Euronews, ich schaue mir CNN, ich schaue mir einfach alle an und versuche dann so irgendwie mir mein Mittelding da rauszuholen. Und dort wurde angeblich eine Depesche von WikiLeaks veröffentlicht, bevor sie auf der WikiLeaks-Website verfügbar war. Und das hat man eindeutig widerlegt. Ja? Man hat also den Timestamp des Tweets verglichen mit wann das dort, also mit Screenshots. Und es war, ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Und dennoch wird schon jetzt wieder das hervorgekramt. Warum? Weil man natürlich, wenn jetzt dann Assange von den Briten ausgeliefert wird, kurze Klammer, als Assange aus der Botschaft getragen wurde, schrie er, und übrigens war das nur RT, die das wirklich gefilmt haben, danke an RT, schrie er, dass Great Britain is not a sovereign country. Hat er geschrien. Ja, also das Vereinigte Königreich ist kein souveränes Land. Was hat er damit gemeint? Oder ist es halt nur, sind es halt nur die Tiraden eines verrückten Bärtigen, der da halt jahrelang in einer selbst ausgewählten Zelle zugebracht hat. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber
ich habe den Report auf jeden Fall auch gelesen. Also auch die Behauptung, dass die Dinge früher bei WikiLeaks erschienen sind als sonst, also später bei WikiLeaks, also das ist eher, dass er sie also früher veröffentlicht hat.
Der Vorwurf oder ist eben, dass er mit den Russen zusammengearbeitet hätte und den Russen bevorzugten Zugriff auf seine Veröffentlichungen gegeben hätte.
Ja. Er hat es dementiert, immer schon. Ja. Und ich
es
denke,
konnte auch
dass
nie
es
bewiesen werden. Es ist, soweit ich jetzt informiert bin, widerlegt worden. Ja.
Und im Zweifel für den Angeklagten.
Ja. Ach so, hey, du bist ja Idealist, Chris. Und das ist, ich glaube, vor ziemlich langer Zeit schon ist das irgendwie mal hochgekocht worden und jetzt wieder. Ne? Um eben, auf das wollte ich vorhin noch sagen, vorzubereiten, dass Assange ja an die USA ausgeliefert wird und dort zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Um das geht es hier. Und CNN, sorry, ist ein willfähriger Erfüllungsgehilfe in dem Fall. Ich habe diesen Sender früher sehr geschätzt, sehr oft gesehen. Ich halte es nicht mehr aus. Also es ist wirklich ganz schwierig für mich. Das ist unglaublich. Ich mache mich nicht ärgern. Ja. Also
wobei es auch, ich weiß nicht, ob die Forderung aus England kommt. Irgendwoher habe ich das jetzt neulich gelesen, dass es die Forderung gibt, dass Assange nicht in ein Land ausgeliefert werden darf, in dem ihm die Todesstrafe droht.
Tja, das wäre doch gut. Aber also er darf nicht nach Texas, aber vielleicht nach New York. Ich glaube, dort gibt es Kato, oder? Ich weiß es gar nicht.
New York vielleicht kann ich, aber nach Texas würde ich.
Nein, es ist unglaublich. Ja. Und aber auch in der alternativen Szene wird Assange immer wieder angeschossen.
Nein, es ist immer
wieder. Das verstehe ich dann wirklich überhaupt nicht. Ich meine,
ich habe Geschichten gehört darüber, wie sie sich aufgeregt haben damals. Er sei auf dem Skateboard durch die Botschaft gefahren, er hätte die Botschaftswände beschmiert und alles Mögliche. Mhm. Es kommt immer wieder die Vergewaltigungsvorwurfsgeschichte in die Medien dann. Ja. Es werden regelmäßig diese Dinge. Schwierig. Diese Dinge.
Moment, das ist keine. Das Beste ist ja das. Also, das war in Schweden. Und die Dame hat nicht von Vergewaltigung gesprochen. Mhm. Sie spricht davon, dass er sie quasi er hat kein Kondom verwendet. Darum geht's. Okay, also ich sag dazu gar nichts mehr, okay?
Wir wissen noch nicht, was in Alpbach oder auf Ibiza passiert ist.
Na, verstehst du, dieser ganze Auslieferungsantrag von den Schweden und so weiter ist, weil er mit einer Dame, offenbar war sie einverstanden, aber sie war vielleicht dann irgendwie überrascht, dass er dann doch kein Kondom verwendet hat und dann zwei Jahre später oder ich weiß nicht wie viel später schwärzt sie ihn an. Ja? Mhm. Jetzt nichts gegen MeToo. Es ist natürlich eine Sauerei, was da passiert noch immer und immer schon passiert ist. Ja? Aber wie teilweise diese Bewegung dann auch wieder instrumentalisiert wurde, ist zum Speiben.
Richtig, richtig.
Und ich erinnere nur an den Herrn Pilz.
Ja? Ich sagte gerade Alpbach.
Ah, genau. Ja. Wahnsinn. Ja? Also vor allem 3 Jahre später plötzlich. Eigentlich?
Mhm. Aber solche Vorwürfe.
Das ist das Problem.
Solche Vorwürfe.
Wenn er sie aufgeführt hat und wenn die Dame sich da wirklich. Also, ja, dann soll sie sofort hergehen und.
Aber
und,
nicht nachher, aber solche.
Aber nicht dann, wenn er gerade eine Wahl gewonnen hat.
Solche Vorwürfe funktionieren immer sehr gut in den Medien. Es gibt nur noch ein Schlimmeres, du kannst jemanden vorwerfen, er sei Kinderschänder. Das ist noch schlimmer als sowas.
Die Epstein.
Und noch schwerer wegzukriegen, auch wenn er es gar nicht ist, ja.
Wobei, auch da jetzt wieder, also diese Epstein-Affäre, die ist irre. Ich habe es jetzt nur mit einem Auge verfolgt, ja. Aber da wird dann teilweise auch wieder auf Corbett Report gibt es da einen super Bericht, ja. Der hat so ein paar Artikel da gelesen, die halt in unter wirklich großen Anführungszeichen progressiven Medien erschienen sind, wo dann irgendwie so quasi das dargestellt wird, naja, es stimmt schon, aber wer das immer schon glaubt hat, der ist doch eigentlich ein Verschwörungstheoretiker. Was ist also diese, wo du echt denkst, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Mhm. Ich meine, geht's noch? Der sitzt jetzt im Knast lebenslänglich für Dinge, die seit Jahren jetzt vor allem auch in der alternativen Szene immer wieder behauptet wurden und zwar nicht unbegründet behauptet wurden. Mhm. Da gibt es ja auch Grundzeuginnen, ja, und da gibt es ja noch viel wildere Geschichten und ich glaube, dass da viel wildere Geschichten passiert sind. Ich glaube, das, was jetzt in der Epstein-Affäre rausgekommen ist, ist die Spitze eines grauslichsten Eisbergs.
Ich glaube, das kann man so ausdrücken, ja.
Aber gut, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht, und ich habe auch nicht den Morgen dafür, das ist so zum Kotzen. Aber dann herzugehen und zu sagen, ja, die jetzt quasi sich bestätigt fühlen, ja, das sind ja alles Verschwörungstheoretiker und so quasi, es ist ja nur Zufall, dass die jetzt recht haben oder so. Also so ist das dann dargestellt worden in manchen Blättern. Was da dann, also da fehlen mir die Worte. Ja. Das ist ja irgendwie so einer der Gründe, warum ich Politik überhaupt nicht mehr aushalte. Also und auch irgendwie praktisch. Also heute, das ist ein bisschen so eine Ausnahme, die Sendung. Es gibt ja die Kategorie Politik und Wirtschaft bei mir. Mhm. Ja. Vor allem Wirtschaftsthemen fallen da immer wieder rein. Heute geht es natürlich auch um Politik, aber auch jetzt irgendwo nur so am Rande, weil es wird ja sowieso nicht mehr sachlich diskutiert, überhaupt nicht. Es wird nur mehr mit Dreck geworfen und zwar auf allen Seiten. Ja.
Ja, ich kann dem nur ein Ja hinzufügen.
Und dieser Szenenartikel ist wirklich ganz großartig und eben auch diese Artikel, die über die Epstein-Affäre rausgekommen sind. Also, und
es sind aber alles Beiträge, die du dann teilweise in den heimischen Medien vergeblich suchen wirst.
Das ist das Nächste.
Ja.
Also letztens mit einer Freundin von mir gesprochen, die sich eigentlich schon sehr auch für politische Themen interessiert, Epstein nie gehört.
Ja.
Ja, aber wie geht denn das überhaupt? Ich meine, wie kann man das nennen? Also, ich bin jetzt nicht jemand, der sich weiß gerade, wie viel das interessiert, aber man kommt da ja nicht drum rum. Ja? Aber manche Leute leben da wirklich in einer Blase. Und man muss halt auch sagen, dass jetzt vor allem Demokraten da auch irgendwie schwerst drinstecken. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass es dann in gewissen Blasen nie vordringt. Das ist jetzt eine böse Vermutung von mir. Sie versuchen dann so Kram. Ich bin kein Trump-Fan, ich bin kein Putin-Fan, aber ist ja wurscht. Ich versuche das ganz, ganz sachlich zu sehen. Ja. Es wird dann wirklich versucht, krampfhaft Trump da reinzuziehen. Mhm. Die offensichtliche Verwicklung eines Bill Clinton, der, also ich weiß nicht, wie oft auf diesem Lolita Express oder wie das heißt, so äußerst unschön.
Ja, ja.
Die wird irgendwie, naja.
Unsere Medien haben gern das Plakative irgendwie, das Einfache offenbar. Und man kann dann so Dinge relativ einfach auf ein simples Feindbild konzentrieren, anstatt dass es einen komplexen Zusammenhang ganz einfach dahinter auch noch gibt.
Ja, und weil jemand gerade das Stichwort Pizzagate in die... Und das ist auch immer das Problem bei dem Ganzen. Ja, Pizzagate, ich weiß es nicht. Ja, es gab da ein paar seltsame Dinge, also diese Gemälde, die da bei dieser Pizzeria dann im Untergeschoss gehangen. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen damit beschäftigst. Es gab da schon sehr komische Sachen, aber ich glaube, das ist eine Taktik, offensichtlich. Ja, diese nennen wir es einmal Fake Conspiracies, ich nenne es auch so Luftballone, die aufgeblasen werden. Ja. Gab es zum Beispiel beim Impfthema, da gab es dann plötzlich eine Jane Bürgermeister. Kannst du dich an die noch erinnern?
Nicht wirklich, aber ich weiß, dass das Impfthema mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder kommt.
Immer wieder kommt und auch immer wieder niedergeknüppelt wird mit einer, also brachialst, ja. Also ich habe da gesagt dazu, was zu sagen ist. Ich habe den leider inzwischen verstorbenen Dr. Leubner da interviewt dazu und ja, kann man ignorieren oder nicht. Und damals war eben auch so die Schweinegrippe und so weiter und dann war plötzlich diese Jane Bürgermeister und ja, da gibt's Baxter und die haben ein Biolabor, die machen da Kampfstoffe in Wien und so. Völlig arg. Und alle nur mal, ja, die Jane Bürgermeister. Und dann plötzlich puff, weg quasi. Ja. Und alle, ach so, ja, war alles so Blödsinn und dann gehen wir weiter. Ja. Und Pizzagate, glaube ich, war so was Ähnliches.
Ich glaube auch.
Also auch riesen Fake Conspiracy aufblasen und bla 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 und dann und wirklich falsche Informationen streuen und dann ist weg. Und alle drehen sich um und sagen, oh, war nix. Nein, es war sehr viel.
Ja. Nein, das ist deine Meinung, war eh nur eine Verschwörungstheorie.
War nur eine und war eh nur Blödsinn und irgendwelche Spinner haben sie da damit, ja. Und immer wieder fallen wir auf das rein, leider.
Wir lesen es offenbar, also nicht jetzt wir zwei, sondern wir lesen es gerne in den Medien offenbar. Und wenn du da anschaust, manche Medien, wie soll ich jetzt sagen, ohne irgendwie ausfällig zu werden.
Es ist nicht so einfach bei dem heutigen Thema.
Ist auch das sowohl das Niveau der Leserschaft und teilweise auch das der Autorenschaft leider ziemlich in Bodennähe angesiedelt. Und da kriegst du dann natürlich auch keine höherwertigen Geschichten raus. Aber es gibt in Österreich sehr wohl auch Medien, die hin und wieder mal den Platz dafür haben. Hin und wieder mal, aber nicht regelmäßig, ganz einfach. Wenn du dir teilweise andere Medien anschaust, auch Online-Medien gibt es in Österreich nicht so einfach, die sich regelmäßig mit dieser Thematik befassen und die manchen Dingen auch auf den Grund zu gehen versuchen. Denn es ist teilweise natürlich auch schon jeder Vorfall auch mit Recherchearbeit verbunden.
Ja. Benjamin Fulford hat über Epstein berichtet. Das passt wunderbar. Mimi, danke für den Einwand, weil apropos Fake Conspiracies. Ich habe Benjamin Fulford sehr lang verfolgt. Meiner Meinung nach hat der Mann echt einen Haufen Luftballone verbreitet. Sagt der Benjamin Fulford was?
Ein bisschen was.
Also so die Ninja Fighter werden die geheime Weltregierung dann, das ist ja Wahnsinn irgendwie. Lustig und vier Porn und wow, und gruselig. Aber ich glaube, leider, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Schmarrn größtenteils. Mhm. Ist halt einfach so. Aber du weißt das nicht. Ja, du kannst, und das ist eben das Problem. Sobald dann tatsächliche Dinge, die passiert sind, wie zum Beispiel Epstein, mit, so weniger tatsächlichen Dingen vermischt werden und teilweise völlig wahnsinnigen Dingen, bist du in einem Bereich, wo du dann den Spreu nicht mehr vom Weizen trennen kannst und wo dann auch natürlich in diesen alternativen Communities extrem viel Zwiespalt gesät wird, weil dann natürlich manche meiner Meinung nach völlig zu Recht sagen, hey Jungs und Mädels, das ist ein Blödsinn und andere, ah, du bist ja gekauft, du bist ja CIA, die unglaublichsten Vorwürfe dann da gehandelt werden und meiner Meinung nach auch diese ganze Flat Earth Geschichte, ich weiß nicht, ob du die damit auseinandergesetzt hast, ist, also, keine Ahnung, wo das herkommt.
Die finde ich nach wie vor lustig, die Flat Earth-Geschichte.
Die ist so halb, also eigentlich, ich habe da wirklich Interviews gehört, wo mir das Lachen vergangen ist.
Okay.
Und sie hat eine unglaubliche Spaltung bewirkt. Also, ich würde jetzt, ich weiß es nicht, ich habe das nicht recherchiert. Ja, wäre super, wenn das mal, oder vielleicht kommen wir mal dazu, aber es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwo am Reißbrett entstanden ist. Auf der anderen Seite, es kommt irgendwo aus dieser religiösen Ecke auch und so, aber das Endergebnis war es, dass die alternative Szene extrem gespalten war. Also man kann es gar nicht besser machen, also entweder, keine Ahnung. Ja.
Ich glaube sehr wohl, dass es genug so Fake Konstrukte gibt, ganz einfach. Aber auch der normale Konsument oder Leser jetzt ganz einfach, oder Leserzeitung, Internet, völlig wurscht, der irgendwie einen Fulltime-Job hat irgendwie und am Abend, dass er Ruhe haben will oder so, oder nur einfach ein schönes Leben mit Familie, Frau, Kind und Hund haben will, wenn er im Garten, wenn er so mag, dass der weder die Zeit hat, noch die Lust auf Wahrheitsfindung in dem Sinn jetzt zu geben, gehen die meisten Leute.
Bringt ihm ja nichts.
Ja, es bringt ihm nichts. Und die Wahrheitsfindung, es sollte natürlich von den Medien her mehr passieren, ganz einfach. Ja. Aber es ist auch für einen Journalisten sehr schwer, irgendwie rauszufinden, was ist jetzt Wahrheit und was nicht, was ist ein Fake. Da, man kann dem sehr leicht aufsitzen, natürlich. Vor allem, wenn man auch noch eine gewisse Vorprägung hat zu manchen Richtungen irgendwie. So sehr man sich um Objektivität bemüht, die gibt's nie hundertprozentig, natürlich spielt das rein dann, wie ich weiter ein Thema verbreite zum Beispiel.
Gemeine Frage. Bist du schon mal am Fake aufgesessen?
Ich nehme es an, schon öfters eben.
Ja, aber gibt es einen, wo du dann später auch draufgekommen bist? Und
mir fällt jetzt so aus dem Stegreif nichts Gravierendes irgendwie okay. ein, ja.
Aber etwas, das jetzt ein bisschen abweicht von dem Ganzen, aber weil ja dann immer wieder E-Mails kriege und teilweise angegriffen werden. Ich bin ja jemand, der jetzt nicht von vornherein der Meinung ist, die Mondlandung war fake. Ja. Also ich lasse es durchaus offen. Ja. Ich kenne Weltraumforscher persönlich. Ich habe ja auf einem Institut gearbeitet, wo es um Weltraumforschung ging. Und die der Meinung sind, es ist ein Fake. Ja? Ich habe auch mit Russen gesprochen. Also, aber das waren keine Russen. Also, das, ich kenne auch Wissenschaftler, die der Meinung sind, es ist ein Fake oder nicht alles passt. Ich glaube dennoch, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie oben waren oder nicht. Aber
dass es wahrscheinlicher ist, dass sie oben waren oder nicht.
Das ist wahrscheinlich, dass sie oben waren.
Nur nicht festlegen jetzt.
Nein, aber also und das Problem ist dann immer, da wird halt gesagt, ja, siehst du, da ist eine falsche Aufnahme, da ist irgendwie ein Schatten falsch und daher ist es. Aber was heißt es dann, wie alles ist ein Fake? Die Rakete ist aber gestartet, oder? Oder war das ein Hologramm? Mhm. Es gibt sicher welche, die glauben, es war ein Hologramm. Ist nämlich ein lustiges Spiel.
Also 1969, so ist ein Hologramm.
Denkt da irgendwas aus, die absurdeste Theorie und google mal danach. Du findest ganze Vereine, die das vertreten. Ja? Aber okay, die 140 Meter hohe Rakete ist doch gestartet. Und wo ist die hingeflogen? Und woher kommen die ganzen Aufnahmen? Und natürlich, es gibt offensichtlich im Studio gedrehte Aufnahmen. Aber da gibt's ja völlig harmlose Gründe dafür. Was ist, wenn das halt überhaupt nicht funktioniert hätte, die Übertragung? Das war Neuland, ziemliches. Ja? Naja, dann hätten wir halt irgendwas gezeigt. Ja, so würde das jetzt aussehen. Ne? Nehme ich an, ich weiß es nicht.
Wir haben ja zwei Arten von Bildern von allen Raumflügen in Wahrheit. Einerseits das, was übers Fernsehen übertragen wurde, also was via Funk kam, was qualitativ nicht so, wie soll ich sagen, erschütternd war. Und zweitens die Filmaufnahmen, die dann immer erst nachher da waren, weil sie ja mitgeführt wurden. Ja. Also das Filmmaterial ja wieder mitgebracht wurde.
Und dann, gerade jetzt wieder, also American Chat, die Challenger-Katastrophe, fast alle, unter Anführungszeichen, Opfer des Unglücks leben noch. Habe ich jetzt nie davon gehört, aber...
Ich auch nicht, ehrlich gesagt, ja.
Ich meine, das Ding hat es zerrissen, oder? Das haben wir, ich meine, da gibt es echt viele Aufnahmen davon. War das unbemannt? Ich verstehe das nicht. Also, lieber Chat-Teilnehmer, vielleicht magst du anrufen und uns erklären, wie das gemeint ist, aber genau das sind diese Dinge. Und dann, weil wir vorher über Flat Earth gesprochen haben, dann kommt natürlich das Trumpfargument, ja, das gibt sowieso alles nicht. Also den ganzen Weltraum, das gibt alles überhaupt nicht. Ne? Weil man kann ja relativ schnell beweisen, dass die Erde rund ist, indem man ein Foto vom Orbit zeigt. Ja, gibt's aber gar nicht. Ist alles gefälscht. Ja? Ja, okay, dann brauchen wir uns ja gerne mal weiter unterhalten, ob jetzt die Mondlandung gefälscht ist oder nicht. Wenn du der Meinung bist, okay, von mir aus. Glaub, was du willst. Aber
ich bin schon ein paar Mal geflogen, also mir kommt es nicht so unwahrscheinlich vor, dass wir eine Kugel sind irgendwie.
Ja, nein. Ja, bitte, okay. Fangen wir jetzt an. Okay. Fangen wir nicht argumentieren an. Das, aber nein, es ist ein riesen Schlamassel und nur so ein kleines interessantes Detail. Ja. Letztens hat mir jemand ein Video zugeschickt, wo am Anfang dann Richard Hoagland zu hören war. Und Richard Hoagland ist absolut der Meinung, dass sie am Mond gelandet sind. Und Richard Hoagland hat einmal eine interessante Anekdote erzählt. Wann kam denn diese Theorie auf? Offensichtlich kam die auf bei den Mars-Missionen, so um 1975. Die waren in einem Bereich der NASA, wo nur akkreditierte Journalisten Zugang hatten. Plötzlich kommt da einer rein und verteilt Pamphlete, auf denen zu lesen war, dass die Mondlandung ein Hoax war. In einer NASA-Facility, wo nur akkreditierte Reporter zugelassen sind. Ja? Warum? Also ich verstehe es nicht. Wie geht das? Wollte die NASA quasi... Na, und
es würde uns jetzt ziemlich weit irgendwo hinführen.
Das ist so crazy, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich wäre sehr vorsichtig bei vorschnellen Beurteilen. Dann gibt es natürlich immer so diese, also fast immer von Nicht-Physikern, aber nicht nur, natürlich auch von Nicht-Physikern, diese Gegenargumente mit dem Van Allen-Gürtel und so weiter. Dann kann man recht schnell zeigen, man kann das aber abschirmen. Und dann, also da gibt es halt endlose Kontroversen. Ja, ehrlich gesagt, ich meine, es würde jetzt mein Weltbild nicht völlig umwerfen, wenn sie überhaupt noch nie am Mond gewesen wären, weil, aber naja, doch, es würde mein Weltbild schon ein bisschen...
Es wäre auch ziemlich frevelhaft, gerade in dieser Woche jetzt dann das zu sagen.
Ja, ja, weil es ja jetzt gerade wieder kursiert und es gibt natürlich jetzt auch Unmengen Interviews in der Richtung, wo also dahingehend argumentiert wird, aber so richtig, das ganze Bild wird dann nie diskutiert. Es werden dann halt so einzelne Dinge rausgegriffen, ja, das ist zum Beispiel ein Fake und das mag ja durchaus sein, aber was bedeutet das jetzt? Mhm. War das jetzt alles ein Fake? Waren die auch die späteren Missionen? Man hat es ja dann schon super Aufnahmen gegeben.
Richtig. Es hat 70 mm Aufnahmen dann nachher schon gegeben.
Man hat dann irgendwie die LRO hat dann irgendwie die Landestelle fotografiert. Mhm. Da gibt es dann auch wieder aber einen Fotoexperten, ich habe das nachrecherchiert, ob das wirklich ein Fotoexperte ist, aber wird schon so sein, der dann das dann rausgemessen hat und gemeint hat, ja, aber das Ding, was da fotografiert haben, müsste 200 Meter lang sein, daher kann das nicht das sein. Ich weiß es nicht, das muss man dem dann glauben natürlich. Es kann natürlich auch andere Gründe geben, warum das jetzt so erscheint. Vielleicht war da mal, ich weiß es nicht. Es ist aber irgendwie auch komisch, ja, dass, also, es ist wirklich der Konsens in der Gesellschaft. Und jetzt, ich mag da gar nicht, Tarek, der Apollo 11 Source Code ist seit neulich übrigens auf GitHub. Hey, cool. Nicht schlecht. Das Problem, hallo beide, ist, wer so oft beim Lügen erwischt wurde, wie die US-Regierung, dem glaubt man irgendwie irgendwann nicht mehr. Ja, das ist aber querlich. Weil manchmal könnten es vielleicht auch die Wahrheit sagen. Aber ich möchte auch gar nicht, also, ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht dabei bei den Mondflügen. Ich habe es ja auch nur im Fernsehen gesehen und da war ich noch ganz, ganz klein, beziehungsweise ich war gar nicht geboren beim Erstflug und bei Apollo 13 bin ich übrigens genau geboren worden, als die gerade den Kontakt abgerissen haben.
Du hast ja vorher schon freundlicherweise erwähnt, dass ich ein bisschen älter bin als du. Also ich war bei Apollo 11, kann ich mich noch erinnern, dass ich vom Fernseher gesessen bin, bei meinen Großeltern.
Ja, aber dabei waren wir halt beide nicht, daher, wir wissen das natürlich nicht. Ne? Und niemand kann es jetzt hundertprozentig wissen, aber man muss halt wirklich alle Datenpunkte hernehmen und dann sagen, ja, okay, was ist da jetzt wirklich das wahrscheinlichste Szenario? Und das wahrscheinlichste Szenario für mich ist, ja, es gab diese Mondflüge, sie haben vielleicht unter Umständen da oben, das ist jetzt eine reine Theorie, Dinge gesehen, entdeckt, über die man nicht so sprechen möchte. Deshalb vielleicht so, naja, dann streuen halt, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von mir, okay, Achtung. Mhm. Streuen halt so das Gerücht, dass sie gar nicht oben waren und wenn das hochkocht, dann können wir das verwenden. Das ist nur so eine lustige Theorie. Oder verwirren wir das Ganze halt ein bisschen. Ja, also da gibt es halt die Aussagen von Neil Armstrong, ja, also der hat ja ganz seltsame Aussagen gemacht beim 40-Jahr-Jubiläum, glaube ich.
Das war das 40-Jahre-Jubiläum.
Ja, wir sind alle Papageien, die können nicht sehr gut fliegen, aber plappern halt alles nach. Aber das kann man in alle möglichen Richtungen auslegen. Ja? Oder Edgar Mitchell wurde mal gefragt, wie war das eigentlich auf der Mondoberfläche? Und der kann sich nicht erinnern. Der kann sich nicht erinnern, wie es da war. Und ich denke, ich meine, okay, was kannst du für Gründe geben? Er war nicht oben. Er war so aufgeregt, dass er es vergessen hat. Ich weiß es nicht. Oder er
Alzheimer.
Es gibt irgendwelche andere Gründe, warum er sich nicht erinnern kann. Oder also,
was am Mond alles passiert sein könnte, falls wir oben waren, darüber gibt es unzählige Spekulationen und auch Filme mehr als genug mittlerweile. Also man kann sich jede Theorie auch im Kino anschauen, jede Verschwörungstheorie, wenn man will. Apollo 18 zum Beispiel, die nie stattgefundene Mission mit den lebenden Steinen.
Ja, dann, aber es gibt ganz viele Dinge, die ich bei Apollo seltsam finde. Es gab drei komplett fix und ich glaube drei Missionen. Astronauten ausgebildet, alles fix und fertig gebaut, also die 140 Meter Rakete, bin einmal durchgegangen drunter. Das ist ein Wahnsinn, das Ding. Ja? Und die ist dann raufgeflogen und im Orbit geblieben oder so. Ja, vielleicht, nein. Und dann sagen sie einfach, es interessiert sich keiner mehr, wir fliegen nicht mehr rauf. Total seltsam. Ja. Es gibt Unmengen von Dingen, überhaupt bei der NASA, die total seltsam sind. Also die ganzen Mars-Missionen. Also gibt's, also ich kann nur Dark Mission empfehlen jedem. Also okay. Mond- und Mars-Missionen, vor allem Mond-Missionen auch. Mhm. Lunar Anomalies, ja. Ja, aber dann immer diese extremen Dinge, auf die sich dann zu stürzen, ja, sagen, ja, die waren gar nicht oben, oder im Weltraum gibt's gar nicht, oder Hubble, das ist alles nur CGI. Na, das ist natürlich nicht so. Es ist irgendwo dazwischen natürlich. Und das Problem, das ich jetzt bei diesen Dingen und auch bei vielen anderen Dingen sehe, und dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zu unserem eigenen Thema, eigentlich, obwohl das aber damit zusammenhängt, weil es, da geht es halt auch um freie Medien, um Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, das soll jeder die Meinung haben dürfen, dass wir nicht am Mond waren, okay. Das Problem ist aber auch ein bisschen, dass der Konsens quasi überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Es gibt, wir können uns auf quasi, also so in 10 Jahren können wir uns auf gar nichts mehr einigen. Nicht einmal mehr, wo oben und unten ist auf die Art. Weißt du, was ich meine? Weil es ist alles nur mehr eine Conspiracy, es ist alles nur mehr ein Fake, es ist alles nur mehr, weißt du, was ich meine? Es ist alles nur mehr eine sinistre Art, uns dazu zu bringen, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen. Und so weiter und so fort. Und das ist, ich bin jetzt nicht, weiß Gott, wie konsenssüchtig, aber so ganz ohne Konsens wird das auch nicht gehen. Wir müssen uns schon irgendwo auf gewisse Dinge dann auch wieder einigen können, finde ich.
Um jetzt blöd zu sagen, es muss auch ein paar Dinge geben, die man glauben können muss. Ganz einfach von dem. Nein, ich meine das jetzt nicht
muss,
in einem,
ich
meine das jetzt nicht in einem religiösen Sinn oder so, ja. Sondern, dass manche Dinge ganz einfach so sagen, genauso wie man in Wien sitzt, weiß, dass es Graz gibt. Auch wenn ich vielleicht noch nie dort war.
Ja, ja, ja. Es klingt jetzt blöd, aber ja. Ich weiß, was du meinst und genau das ist es. Ja, ich habe noch nie einen Blauwal gesehen in Natura, aber ich glaube, dass es sie gibt.
Ich auch.
Wenn nicht, das würde mich echt wundern. Ja, das würde mein Weltbild verändern.
Aber, ja, wo sind die Buckelwale in Star Trek geblieben?
Ja. Yeah. Sie retten die Welt.
Ja. Aber so. Natürlich die Mondlandungsgeschichte, wenn wir da jetzt weiterreden würden.
Nein, ich wollte nur, weil es natürlich jetzt weil es ja gerade aktuell ist. Ne? Und ja. Wie gesagt, es kann wirklich jeder glauben, was er will, aber was macht es für einen Sinn? Weiß ich nicht. Social Media und Wahlbeeinflussung. Das ist zum Beispiel also ein wunderbares Thema. Und Teddy Goff,
von dem wir vorher gesprochen haben.
Ja. Goff, du hast da, das war 2013, glaube ich, nach der Wiederwahl von Barack Obamas.
Barack Obama und der Teddy Goff war quasi sein Social Media Wahlkampfleiter, Manipulator. Und der war damals in Wien als Gast der Firma, der wunderbaren Firma IBM, anwesend und hat einen Vortrag darüber gehalten, was er denn das alles angestellt hat. Vor allem auch in dem Zusammenhang, damit IBM ihre Data Mining Systeme und Social Media Systeme. IBM ist ja nicht mehr im Kleinkunstbereich tätig, sondern eher bei größeren Sachen und Softwarelösungen.
Was für ein Kleinkunstbereich? Solutions for a Small Planet. Das war wirklich eine geniale IBM-Werbung.
Ja, aber sie haben ja keine PCs mehr oder sonst irgendwas.
Also das meinst du, ja. Ja, ja.
Und der hat dort erzählt, also wie viele Millionen Datensätze sie teilweise täglich ausgewertet haben von Facebook-Meinungen, um gezielt Behauptungen oder Fakten ins Volk zu streuen und gezielt Leute mit bestimmten Themen anzusprechen.
Das Video, das vom Ankündertext dieser Sendung verlinkt ist, heißt The All-American Big Data Online Election Show. eines der, wie heißt schnell dein Kanal?
Das ist bei mir bei lunasteam.com. Lunasteam, also mit, so wie monddampf.com.
Ja. Warum Lunasteam? Habe ich dich schon mal gefragt? Bin ich wieder vergessen inzwischen?
Ich kann dir das ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen. Es ist, fangen wir mal, 12 Jahre her und ich habe dringend einen Namen braucht dafür.
Okay. Monddampf. Machtdampf, ja. The All-American Big Data Online Election Show. Und da sieht man eben den Teddy Joff, wie er über Wählermanipulation spricht, eigentlich, als ob es das Normalste der Welt wäre.
Im Rahmen einer IBM-Presseveranstaltung.
Und total okay ist. Und er framed das sehr smart. Er sagt nämlich, ja, wie können wir unsere Wähler am besten respektieren und wie können wir die so quasi am menschlichsten behandeln und unsere Ideale da einbringen. Aber eigentlich wollen wir das möglichst viel retweeten und möglichst viel ihrer Freunde dazu bringen, Barack Obama zu wählen. Ja, mhm. Barack Obama war ein super Typ irgendwie. Seine Präsidentschaft ist halt zum Teil ein bisschen missglückt, finde ich. Und sein Friedensnobelpreis ist für mich völlig unverständlich. Aber wurscht.
Nur es wurden damals wirklich bei diesem Wahlkampf jeden Tag Millionen von Daten ausgewertet und jeden Tag Informationen in Umlauf gebracht. Über verschiedene Kanäle, über Facebook, über Twitter, je nachdem. Ja. Oder teilweise auch in persönlichen E-Mails über Webseiten
und dergleichen. Ja. Und da sieht man auch schon, also Election Meddling ist okay, aber natürlich darf das, und das verstehe ich natürlich auch, also keine fremde Macht darf das machen, aber dieses ganze Election Meddling, das da also vor allem Trump, natürlich, man hatte, also Demokraten haben das als Argument gegen Trump verwendet, bis dann Facebook irgendwann gesagt hat, ja, da war, oder irgendeine große Plattform, ja, da waren 0,93 Cent, die tatsächlich nachweislich da verwendet wurden. Ich meine, aber es ist egal. Es wird ein Narrativ und das ist halt auch, das kennzeichnet die Medienlandschaft und zwar links, rechts, oben, unten, alternativ oder Mainstream. Mir kommt vor, wenn du was noch oft genug wiederholst, dann wird es halt zur Wahrheit. Ne? Und inzwischen ist es halt so, wenn du jetzt also glaubst, wir sind tatsächlich am Mond gelandet, dann bist du schon der komplette Vollidi. Wie kann man denn das noch glauben? Ne? Weil es ist ja jetzt oft genug wiederholt worden in alternativen Medien, dass das ja gar nicht so gewesen sein kann, weil selbst wenn es den Weltraum gäbe, dann ist da ein Strahlungsgürtel, der alles in Staub auflöst, wenn man sich ihm nur nähert. Also was meinst du? Auch da ist oft genug wird es wiederholt und dann irgendwann, oh ja, das ist so. Ne? Und dann kommt jemand, ja, aber vielleicht ist es doch nicht so.
Ich glaube, gerade im Social-Media-Bereich kommt zusätzlich zur Wiederholung auch noch der Gruppenzwang oder das Gefühl, in einer Gruppe zu sein, ja, die jetzt die gleiche Meinung vertritt, egal ob es jetzt richtig oder falsch ist. Das spielt natürlich mit bei dem Ganzen. Und zwar spielt es in meinen Augen sogar eine sehr erhebliche Rolle auch. Dass man sich in einer Gruppe gut fühlt, ganz einfach. Das sind jetzt meine Meinungsgenossen und Genossinnen oder wie auch immer, ja.
Absolut. Da ist jetzt auch nichts dagegen zu sagen. Mein Gott, das ist halt so. Das gibt's immer. Also natürlich, ne, man hat halt eine Meinung und die hat man halt. Und man sollte nie aufhören, sie zu hinterfragen. Leider passiert das meistens. Aber natürlich hat man eine Meinung, ja. Und natürlich wird man dann Leute, die dieselbe Meinung vertreten, jetzt einmal prinzipiell recht sympathisch finden. Das ist auch kein Problem, ja.
Das ist richtig,
ja. Aber wenn man dann jeden anderen verteufelt, der die Meinung nicht teilt, da wird es dann schon langsam problematisch. Und eigentlich sollte man alle sympathisch finden, die ihre Meinung gut argumentieren können, egal was es für eine Meinung ist.
Das ist völlig richtig. Also es gibt ja auch vom, ich glaube, der Washington war es, dieser Ausspruch, der ist eh klassisch. Ich mag vielleicht nicht ihrer Meinung sein, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie sie äußern können.
Ich glaube, das war Voltaire.
Voltaire, ich weiß es nicht. Ich glaube, dann ist von einem amerikanischen Präsidenten mal übernommen worden oder so.
Ja, ich glaube, es war heute, könnte jetzt auch keine Referenz angeben, aber ja, genau. Das ist, finde ich, ein äußerst edler und toller Ausspruch. Ja. Also den kann ich noch 100% unterschreiben. Das gilt jetzt zum Beispiel Alex Jones zum Beispiel. Also Alex Jones, ja. Ich meine, der Typ hat da unglaublich, was der teilweise abgeliefert, noch immer natürlich. Aber auch, ich habe zum Teil großen Respekt vor dem Mann wiederum gehabt, wenn er sich mit einem Megafon vor einem Bilderberg-Treffen 2005 hingestellt hat und gesagt hat, we are not your slaves, we know who you are. Weißt du, ich meine, das ist, also ich glaube nicht, dass der ist schon auf seine Art ehrlich und authentisch, glaube ich. Ich weiß es nicht, ja. Aber halt teilweise wirklich völlig dämlich. Und da war halt zum Beispiel das Problem, dass er diese Sandy Hook-Geschichte, da gibt es ein großartiges Interview mit Joe Rogan. Die sind offenbar alte Buddies, ja, die kennen sich seit jeher. Joe Rogan ist ein Riesen-Podcast in den USA. Mit Video übrigens. Und der ist wirklich riesig. Und der hat da wirklich da. Also das ist wirklich, der lebt gut davon. Und dort besprechen sie das Ganze. Und was Alex Jones das Genick gebrochen hat, war, dass er dann teilweise wirklich gesagt hat, ja, Sandy Hook, das war ein bezahlter Schauspieler. Und ich will jetzt gar nicht auf die Aussage eingehen. Das Problem war dann, dass halt bei Leuten, die, wo halt bekannt wurde, dass sie ein Elternteil eines Opfers sind, dass die dann Anrufe gekriegt haben und die beschimpft wurden. Mhm. Ja? Dass sie Marionetten des Deep States seien. Ja? So, nehmen wir mal an, Sandy Hook ist so passiert. Nehmen wir mal an, dass ein wirklich Schüler zu Tode gekommen. Ja? Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das ist jetzt Polemik übrigens. Du bist ein Vater eines elfjährigen Mädchens, das ist erschossen worden. Jetzt kriegst du einen Anruf von jemandem, der dich beschimpft, dass du, ich meine, es ist nicht lustig, aber dass du die Marionette des Deep State seist. Ja? Wenn es da nur den kleinsten Zweifel gibt, dass das wirklich passiert ist, kann ich nur sagen, halt die Klappe.
Richtig.
Okay?
Ja.
Entschuldigung. Aber entweder du kannst es beweisen oder nicht. Und Alex Jones sagt sogar in dem Video, dass er auf Fake-Beweise reingefallen ist. Mhm. Ja? Und ich sage nur, bei Pizzagate gab es wahrscheinlich auch einige Fake-Beweise. Aber ich weiß es nicht sicher. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher. Und das ist dann das Problem. Mhm. Ja? Und die Dienste, ja, die spielen natürlich, also Counterintelligence. Und übrigens, Louis Alessandro ist ein Counterintelligence-Typ. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Der sagt mir jetzt nichts.
Ja, tut the Stars Academy. Counterintelligence, okay? Profis im Lügen erzählen, um eine gewisse, um ein gewisses Narrativ zu etablieren. Lass mir das einmal einsickern. Okay, aber und bei Sandy Hook zum Beispiel eben, da wurde das, glaube ich, gemacht. Mhm. Und es sind eben, das ist, glaube ich, passiert, Leute wie Alex Jones sind dem auf den Leim gegangen und haben sich dann hingestellt und er hat es dann zwar immer wieder bestritten, aber es gibt Aufnahmen, wo er sagt, oh, Sandy Hook, they were all paid actors. That's clear now. Okay, das hat, da gibt es Aufnahmen, wo er das sagt. Ja, wenn...
Schön, dass du das Wort Aufnahmen erwähnst. Ich glaube, es steht bei dir in den News drinnen oder du hast das heute gerade angekündigt. Eine KI verändert Videoaufnahmen, sodass ich Leute sagen lassen kann, was ich will.
Richtig, das war bei mir in den News.
Genau.
Ich habe es ja erwähnt auch jetzt in, genau, trau deine Augen nicht.
Genau.
Und da wird es jetzt wirklich dann schwierig, ja? Weil... Aber das hat Alex Jones gesagt, das ist nicht mit der
Software. Ja, ist schon klar, aber es ist schon klar, das wird sich ja zeitmäßig nicht ausgegangen sein. Wissen wir nicht, aber...
Nein, das kann, das gibt es immer viel länger vorher, aber halt nur mit Restricted Access. Nein, aber es wird ja in Zukunft nicht einfacher. Es wird in Zukunft ja alles noch viel komplizierter und...
Ja, vor allem, wenn solche Systeme dann teilweise auch sehr relativ einfach zugänglich sind. Das allereinfachste Beispiel ist jetzt diese blödsinnige WhatsApp-Anwendung, glaube ich, WhatsApp ist das, wo ich mich altern kann oder andere altern kann, das Foto, dass ich sehe, wie ich in 60 ausschaue. Das heißt, das Ding gibt, geistern nur mehr Selfie-Fotos von Leuten, die gern wissen, wie sie mit 80 ausschauen oder Aufnahmen von Politikern herum im Internet. Und wenn es jetzt genauso einfach ist, aufgrund einer Videoaufnahme jemanden was anderes zu sagen, jemanden was anderes sagen zu lassen und das echt kriege, es ist natürlich so, wie es aus dem Kino sind wir sowas gewöhnt, weil die also in Star Wars, die Prinzessin Leia kann auch nicht mehr wirklich mitspielen und spielt trotzdem mit als Computeranimation oder wurde verjüngt auch in den Filmen und hat echt gewirkt. Wenn ich solche Systeme jetzt in einem kleinen Rahmen schon perfekt oder mehr oder weniger perfekt anwenden kann, Wahnsinn. Dann wird das natürlich Folgen haben, ganz einfach.
Das wird ein völliges Schlamassel werden. Also mit Audio geht es natürlich viel einfacher. Ne? Also ja. man könnte jetzt da mir, dir, eben, der da irgendwas ins Netz gestellt hat, da Dinge, also...
Ein bisschen Schnittkunst und Zeit und wir kriegen
das schon Schnittkunst. Zusammen. Das verstehen ja viele nicht, wie diese Software funktioniert. Das ist ein wahrscheinlich ein LSTM, das ist eine spezielle Machine Learning Technik, die lernt Sequenzen. Die lernt, wie du sprichst.
Okay, gut.
Und dann tippst an den Text und dann spricht sie das mit deiner Stimme.
Okay, ja.
Und dasselbe macht sie mit dem Bild. Mhm. Okay.
Also mit der Stimme ist das jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt Weltraumforschung, falls es den Weltraum gibt, aber natürlich mit dem Video ist es natürlich schon einiges diffiziler, weil du ja auch noch ein Minenspiel und dergleichen hast.
Nein, das ist für, wenn du maschinelles Lernen dafür verwendest, brauchst du nur ein fetteres Netz.
Okay.
Das ist ganz einfach, brauchst du nur mehr Rechenleistung. Also jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Mhm. Ich weiß nicht genau, was für Technologie die da verwendet. Ich nehme an, dass das also die solche LSTMs sind, die dann Sequenzen lernen und so weiter. Aber so funktioniert das. Da sitzt keiner rum und schnipselt oder so. Ja. Du brauchst circa eine halbe Stunde von demjenigen und dann lernt das Netz genau, wie dein Timbre, wie deine Stimme funktioniert. Okay. Und du lässt dich alles sagen. Es lernt, wie deine Vokale, deine Konsonanten, wie die in Kombination ausgedrückt werden. Ja. Und die Zeit, die es braucht, Entschuldigung, um das zu lernen, die wird verkürzt werden, weil sie das noch optimieren wird. Mhm. Und das Arge, so wie ich das verstanden habe, ist, dass eben auch das Videobeat generiert wird. Und ich glaube, also das war jetzt ein kurzer Beitrag, ich habe jetzt auch keine Zeit gehabt, mich da noch näher damit zu beschäftigen, ist jetzt auch nur eine Vermutung, dass das jetzt so funktioniert, aber definitiv ist es so, dass du da nicht schnipselst und gar nichts, sondern dass du das System deine Stimme, dein Gesicht lernen lässt und dann...
Naja, bei Video gibt es auch nicht viel zum Schneiden in dem Sinn. Du musst anders mit dem Bild umgehen. Du kannst nicht schneiden müssen.
Und es gibt auch ein kurzes Beispiel, das ist auch in den News verlinkt, es gibt also ein kurzes Beispiel, ich merke das nicht. Vor allem, gut, wenn man es weiß, dann merkt man es vielleicht, aber Entschuldigung, wer denkt denn da dran? Ne? Oder wer hat dann ständig im Hinterkopf, oh Moment, ist das jetzt echt, hat er das wirklich gesagt? Und so. Und immer mehr wird es eigentlich wichtig, dass man dem Menschen vertrauen kann. Ne? In der letzten Sendung zum Beispiel ging es um UFOs. Ja? und da gibt es immer wieder dann so die Frage, ja, warum gibt es denn kein scharfes Bild? Nein, es gibt Millionen scharfe Bilder. Aber das hilft gar nichts, weil ob es jetzt gefälscht ist oder nicht, findet man nur raus, wenn man mit jemandem spricht, der dann auch dort war und das in Natura gesehen hat und wenn man diesem Menschen vertraut. Richtig. Das ist meiner Meinung nach die einzige Art, das rauszufinden oder das einschätzen zu können. Ne? Und das wird noch viel Ärger in Zukunft und Manipulation Tür und Tor geöffnet. Und ich meine, was du dann alles sagen kannst und was du dann alles für Gerüchte streuen kannst, sogar mit den Bildern. Ich meine, bis das durchgesickert ist, dass man das inzwischen fälschen kann, das dauert noch Jahre wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch schnell. Oft gehen solche Sachen dann sehr schnell. Dann ist es nicht so nützlich. Aber wenn das jetzt noch...
Ich glaube, dass man mit solchen Systemen Fake-Botschaften sehr schnell und sehr zielgerichtet ins Netz bringen kann, an den Empfänger nämlich. Und der Schaden ist schneller angerichtet, als das Haus wieder aufgebaut wird im Nachhinein.
Ja, und jemand schreibt da jetzt völlig off-topic, Tarek, wir haben jetzt außerirdische Mumien, der Beweis ist da. Interessant. Falls du damit jetzt Gaia-TV meinst und so, dann... Pff, ja, ich weiß nicht. Aber okay, wer weiß. Es wird einfach wirklich schwierig in Zukunft, oder es wird immer einfacher dann, auch über solche Fake-Conspiracies oder Luftballone, wie ich es gerne nenne, das zu steuern. Und wenn wir nicht aufpassen, dann läuft sich auch Alternative Media irgendwann tot, weil wenn wir dann alle immer sofort auf das aufspringen, weil natürlich wird da Clickbait auch betrieben, gerade im Alternative Media-Bereich. Es ist so, schaut euch die Überschriften an. Oder, ich meine, schaut euch die Themen an. Ja, sobald irgendwas, alle springen drauf und also wenn mit der Logik weiter operiert wird, dann, also ich war lange Zeit der Meinung, Alternative Media wird uns retten. Ich weiß es inzwischen nicht mehr so ganz. Aber ich meine, it's good fun.
Ja, ich meine, es ist gut, dass es das Ganze gibt. Wie gesagt, das macht... Sagen wir mal so, die Nadel lässt sich nicht einfacher finden, nur weil man den Heuhaufen größer macht, irgendwie.
Ja, und er sagt übrigens, Erich von Däniken macht's möglich, also die außerirdischen Mumien. Ja, okay.
Okay. Lange nichts von Däniken gehört.
Ja, ist man halt wirklich abgegangen. Aber Tarek, was ist die alternative totale Kontrolle? Ich weiß nicht, was sie damit meint. Mimi, was die alternative totale Kontrolle ist? Überhaupt keine totale, wer braucht schon alternative totale Kontrolle? Oder ich weiß nicht, was sie meint. Vielleicht kann sie das noch ausführen. Breaking, schreibt der andere. British government convenes meeting of Cobra Emergency Committee to discuss Iran's capture of UK flagged oil tanker. Was da, also danke für den, was da mit Iran, ne? Ich meine, sie wollen, es gibt Gruppen, die den Iran angreifen wollen. Gell? Kudos an Mr. Trump. Ja, ich bin kein Trump-Fan, aber dass er den Angriff in letzter Minute offenbar abbrochen hat. Ja. Gott sei Dank hat er das gemacht. Aber sie wollen ihn unbedingt an. Und jetzt gab es eben gerade irgend so ein. Genau, die Iraner haben da jetzt, glaube ich, irgendeinen Öltanker gekapert.
Ja. Ich glaube, vor ein paar Tagen, noch nicht so lange her.
Heute haben die USA eine iranische Drohne abgeschossen.
Richtig, ja.
Ja, wahrscheinlich, würde mich nicht wundern, ich habe es leider nur so im Augenwinkel kurz vor der Sendung gesehen, wenn es über iranischem Hoheitsgebiet war. Ne? Also, wenn
ich glaube, das war sogar iranisches Hoheitsgebiet.
Also, okay, ja. Das ist ja ganz toll.
Ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube,
was
ich
im Kopf ist ja toll, hab, ne? Wenn man fliegt mit einer Drohne über iranisches Hoheitsgebiet, die wird dann abgeschossen. Ja, natürlich wird die abgeschossen. Ich meine, und will dann gleich mal mit massiven militärischen Schlägen sich revanchieren, also, und dann schießt man über iranischem Gebiet eine Drohne ab. Und ich bin auch kein Fan der Ayatollah. Also, oh Mann, was bin ich für nicht ein Fan von irgendwelchen religiösen Fanatikern. Ja. Aber ich meine, das, was da mit dem Iran, ist ja Wahnsinn, was da mit dem Iran passiert natürlich. Ne? Und sie wollen unbedingt einen Krieg anzetteln, nur dieser Krieg kann sehr schnell außer Kontrolle geraten und der Iran ist auch, da gibt es ja, ich habe da mal von George Schotte, hatte ich mal vor längerer Zeit ein Video so quasi Hände weg vom Iran, ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da einlässt, und das glaube ich auch. Hm. Also das ist nicht der Irak, der schon komplett am Boden war und dann halt noch einmal naja. Aber Unmengen von, und das sind wir jetzt im Mainstream wieder, also was da Mainstream da was für eklige Art da diese Gerüchte aufgegriffen werden und was da für eine eklige Kriegspropaganda betrieben wird, ja, gegen den Iran. Ist erstaunlich.
Es muss jetzt nicht unbedingt eine Kriegserklärung sein und mit dem Iran zu tun, aber ich finde es auch sehr ekelig, welche Propaganda da manchmal gemacht wird, wenn es um Flüchtlingsschiffe geht.
Oh Gott, ja. Ja, gut.
Das finde ich fast noch einmal spurekeliger.
Ja.
Menschen einfach ertrinken zu lassen, nur weil das man ja den Hafen nicht anlaufen darf
oder ja, sowas. Ja, wobei man muss ja halt auch anschauen, warum wollen diese Menschen ihr Land eigentlich verlassen? Was ist in diesen Ländern passiert? Warum ist es dort so schlimm, die Lage? Meistens, ja, weil dort irgendwie ein Regime-Change vorangetrieben wurde, weil das Land in 100 Jahre zurückbombardiert wurde, weil die Leute dort keine Lebensgrundlage mehr vorfinden. Ja, in Syrien zum Beispiel und im Irak ist es so. Mhm. Ja, jetzt wandern sie aus und dann werden sie da auch noch. Und aber auf der anderen Seite, natürlich ist es ja klar, dass man jetzt nicht völlig unkontrollierte Zuwanderung machen kann. Das ist die andere, meiner Meinung nach. Das geht ja nicht an. Der amerikanische Präsident, der Socialist.
Ja, ja, ich weiß schon. Nur
wie verfällt mir jetzt seinen Namen nicht ein?
Wurscht.
Gott. Jedenfalls, das Interessante, und deshalb zum Beispiel Politik, ja, das ist ein super Thema, ja. Da gibt es auf der einen Seite, die argumentieren extrem emotional aufgrund eben dieser Grauslichkeiten, die da mit Schiffen passieren und so weiter. Auf der anderen Seite extrem emotional, ja, aber die Umvolkung und lauter solche Begriffe, was da fällt. Ja. Die Erde ist eine permanente Umvolkung eigentlich, aber okay. Aber es wird nicht sachlich diskutiert und es wird vor allem nur immer mit emotionalen Totschlagargumenten beschießt man sich gegenseitig und
Ich finde es teilweise menschenverachtend, wie ganz einfach argumentiert wird. Und man muss ja darüber im Klaren sein, auch wenn uns das jetzt wieder ein bisschen weiter wegbringt, die Kugel an sich, die Erde, wird nicht größer. Egal, was wir jetzt tun. Und dass wir teilweise eine Völkerwanderung haben, wird sich der ganze Planet überlegen müssen, ganz einfach. Und nicht jetzt nur irgendein Land, das Nein sagt, das will ich nicht, ich mag hier keine anderen Leute haben. Das ist eine globale Sache, die besprochen
gehört. Bernie Sanders, oh danke Sperber, ja natürlich. Bernie Sanders sogar sagt auch, ja, wir können keine unkontrollierte Zuwanderung haben.
Das ist mir schon klar.
Da hat er ja völlig recht, natürlich geht das nicht. Weil das ja, ich meine, ist ja klar, dass dann erzeugst in dem Land, wo die Zuwanderung passiert, dasselbe Chaos.
Natürlich.
Und natürlich gibt es da große kulturelle Probleme. Es gibt natürlich in verschiedensten europäischen Städten auch Stadtteile, wo du dann als Frau nicht mehr in ein Café reingehen darfst, wenn du dich nicht, also na, wo du einfach als Frau, in Berlin zum Beispiel gibt es dann, angeblich, muss ich sagen, weil ich selber war jetzt nicht drin, aber ja, wo du dann halt in manche Kebabbuden und so weiter als Frau alleine gar nicht mehr reingehen kannst.
Ja, das kann da auf Nordzypern auch passieren.
Also ja, aber das geht ja auch nicht.
Was soll denn das? Natürlich nicht.
Das ist ja wohl kompletter, oder ja, und dann dieses, ja,
wie gesagt, die Kugel wird nicht größer und wir brauchen manchmal noch einmal einen größeren Plan, mit der ganzen Geschichte umzugehen.
Aber
die Lösung kann es nicht sein, dass im Mittelmeer ständig Leichen angespült werden.
Jemand schreibt da zum Beispiel im Chat, das finde ich dann auch wieder interessant, Bullshit, ich habe kein Regime gechanged und das Ganze war inszeniert mit Rakete, die sollen die sofort nach Libyen zurückbringen. So wie Australien komplett dicht, dann ertrinkt auch keiner mehr. Okay, was genau willst du uns damit sagen? Also, ja, du hast kein Regime gechanged, das ist ja klar, aber was war inszeniert? Es ist immer alles dann inszeniert. Ja. Ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit solchen Sachen nicht, aber es würde mich ja wundern, wenn das alles immer inszeniert ist. Und er hat zwar recht, also wenn niemand gezwungen wäre, auf einem Schlauchboot das Mittelmeer zu überqueren, würden bedeutend weniger Menschen ertrinken. Da hat er recht.
Ist schon klar, aber warum sind aber warum sie auf die Reise gegangen? Und alle, die ich kenne, und ich kenne eine Menge Leute, die ihre Heimat verlassen haben, die haben ihre Heimat nicht aus dem Grund verlassen, weil ihnen am Samstagnachmittag Fahrt war, sondern weil sie wirklich einen Grund dafür gehabt haben. Und eine Flucht ist nicht einfach.
Ja. Jemand schreibt auch komisch, dass die Feministen da nicht, oder Feministinnen, oder Feministen ist eigentlich schön, da nicht demonstrieren. Ja, das finde ich auch. Es ist sogar lustig, wenn dann linke Frauenbewegungen für das Recht antreten der Burka und so, also sich gegen das Burka-Verbot wenden, dann, ich meine, ich bin auch der Meinung, dass wenn jemand einen Schleier tragen will, soll er doch um Himmels Willen, ne? Aber das passiert natürlich nicht immer, also es passiert auf keinen Fall immer freiwillig, ne?
Das ist schon richtig, aber ich kann dir noch, ein Kopftuchverbot ist da ist die andere Seite des Schwachsinns.
Ja, es ist wirklich, es wird Schwachsinn mit Schwachsinn beantwortet, ständig, ja? Und
die hätten, die hätten viel Vergnügen mit meiner Großmutter gehabt früher.
Gibt es Sendungen, die nicht inszeniert sind, fragt Polterwurst. Kommt davon, was du mit Inszenierung meinst. Es ist immer eine gewisse Inszenierung, natürlich. Ich habe da meinen Spickzettel, ich versuche eine gewisse Dramaturgie da aufzubauen. Ja, natürlich, sie sind inszeniert. Das ist richtig. Aber ist inszeniert immer schlecht? Oder ist es einfach nur interessant? Oder der Versuch, es interessant zu machen, ne? Und was hat jetzt die Inszenierung mit einer Inszenierung eines Flüchtlingboots zu tun?
Richtig.
Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht, okay?
Ich meine, vielleicht meint er, dass dann irgendwie spektakuläre Landeaktionen inszeniert sind von Flüchtlingsbooten.
Mag sein.
Ja, natürlich, die wollen einen Medienaufwand, das ist ja schon klar. Wenn sie das Alarm machen, dann verschwindet das Boot irgendwann einmal.
Ja, mag sein, natürlich. Es ist schwer, es ist echt schwer.
Wir sitzen ja jetzt in Wahrheit auch nicht im Studio. Die Sendung kommt ja irgendwo von knapp unter dem Meeresspiegel und wird über diesen Audiocomputer, dessen Namen wir nicht sagen dürfen.
Hä?
Vergiss es.
Chris, du sprichst verwirrt.
Ja, das ist schon halb auch. Der war nicht so gut, oder?
Wo sind die alten, kranken Frauen und Kinder auf den Flüchtlingsbooten? Gibt es immer wieder, glaube ich. Aber okay, ist jetzt auch nicht unser Thema heute. Thema sehr wohl, wie dann damit in den Medien umgegangen wird, wie das dann natürlich aufgebauscht, dramatisiert wird, wie gesagt, auch wieder auf beiden Seiten. Sachlichkeit, nein, gibt's nicht. Es wird nur emotional. Ja? Entweder wir werden alle sterben, weil wir unter Sharia-Law fallen und unter den Turban tragen müssen, oder eben das andere Extrem. Was ist da jetzt über das andere Extrem? Ich weiß es gar nicht. Und
ich weiß es nicht.
Und ich sehe das ja als durchaus kritisch. Also ich meine, ich bin ja ein Mischling, ne? Und so der Islam kann auch durchaus übergriffig sein. Ne?
Natürlich.
Also so dieses, du bist Moslem, weil der Vater ist Moslem. Ne? Also das kann, damit kann ich gar nicht. Ja?
Das ist schon klar.
Also, und da verstehe ich dann auch, dass dann jemand sagt, ja, also und die Krallen ausfahrt und so. Ich verstehe es. Aber man darf dann das Kind mit dem Bade ausschütten und man muss, so wie du sagst, wir leben auf einer Kugel, wir müssen uns auf dieser Kugel arrangieren.
Richtig.
Entweder wir sagen, ja passt, dann machen wir den dritten Weltkrieg, weil danach haben wir dann wieder Platz. Aber vielleicht haben wir dann auch zu viel Platz oder überhaupt nur mehr Platz. Oder man sagt, wir schaffen das anders. Ja? Wir schaffen das. Oh, wo man das gehört. Das lässt einen zittern.
Es kann nicht die Lösung sein, dass die halbe Menschheit krepiert bei dem Versuch. Ja,
ja, aber was ist denn die Alternative? Wenn wir jetzt sagen, nein, wir wollen jetzt zum Beispiel die gesamte Migration von Afrika aus stoppen, wir wollen aber auch keine Entwicklungshilfe mehr betreiben. Wir wollen eigentlich, nachdem wir die Rohstoffe ausgebeutet haben, dass die da einfach im Stillen verrecken. Das ist nämlich eigentlich, was sie die Leute denken. Oder nein.
Ja.
Nein, so weit denkt man dann gar nicht. Aber das ist eigentlich, nein, das denken sie die Leute nicht. Aber das ist, wenn man das weiterdenkt, dann ändert es dort. Das kann es ja nicht sein.
Natürlich nicht.
Das gibt es ja nicht.
Aber Hauptsache, es gibt noch ein Ferienresort mit All-Inklusive dort.
Ja. Jemand anderer schreibt, Alte und Kranke sind wahrscheinlich schon in der Wüste auf dem Weg ans Meer verreckt. Ja.
Teilweise, ja. Es gibt aber
sehr wohl auch alte Menschen. Grauslich. Ja. Das ist alles so grauslich. Das ist so ein Wahnsinn. Ja. Man soll ja mal mit jemandem reden, der wirklich in Syrien, in Aleppo, schaut euch mal an, wie die Stadt ausschaut. Das war eine blühende Stadt.
Ja.
So, da sollst du bleiben. Bist dann ein Wirtschaftsflüchtling, wenn es von dort weg ist. Geh bitte!
Ja, mir
nein, bist nicht. Nein, ich muss mich ein bisschen aufregen. Ja. Und dann kommen die daher und dann da werden sie treten und bespuckt. Ja. Gut, natürlich gibt es dann wieder welche, die führen sie extrem arg auf. Dann natürlich gibt es da auch, ich meine, diese ganze ISIS ist natürlich ein komplett arger Verein, aber wo kommt denn der wieder her? Das muss man sich auch wieder anschauen. Wo, wirklich, also wer hat denn ISIS aufgebaut? Mhm. Ne? Wir schaffen das, ihr schafft das, tschüss, viel Spaß.
Okay. Nicht seinen Geschmack getroffen.
Wir schaffen das, ist zugleich, ihr schafft das. Ja, yeah, stimmt. Ist klar natürlich, ne? Wir schaffen das. Ne? Die hat natürlich leicht reden. Ne? Aber auf der anderen Seite, also ich komme halt nicht umhin, da immer zwei Seiten zu sehen, es tut mir leid.
Ja, wir werden auch jetzt nicht eine Lösung finden, aber es kommt einmal darauf an, dass man überhaupt am Tisch sitzt.
Ja.
Das Ganze.
Ja.
Und zwar nicht allein am Tisch, sondern mit anderen, die auch das besprechen wollen.
Hey Tarek, wenn dein Vater Moslem ist, dann bist du auch einer. Das ist einfach so. Nein, ich bin römisch-katholisch, ich bin getauft. Ich stehe da drauf. Und ich bin extrem sozialisiert. echt schwierig. Aber jetzt zurück. Ganz super finde ich ja zum Beispiel jetzt Alexa. Ne? Wenn wir jetzt sind wir wieder bei den ganzen Datenschutzdingen, also Copyright, Upload, Filter und so weiter haben wir schon besprochen. Das wird ein Desaster, wenn sie das jetzt wirklich so einführen, wie sie das wollen, mit dem Artikel 13 und so. Mhm. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es da eigentlich darum geht, dass im Endeffekt, es heißt immer, naja, die großen Konzerne sollen ihre Macht soll beschnitten werden. Mhm. Aber mit der Datenschutzgrundverordnung ist doch, ich meine, wer kann sich denn den ganzen Aufwand noch leisten als YouTube, Facebook und Co.? Wer wird denn dann noch wirklich, wenn sie das noch weiter treiben und weiter, wer wird denn dann noch wirklich eine Website betreiben können, bei der, auf der irgendwas Nennenswertes oder Interessantes passiert?
Wenige, weil die Ressourcen teilweise einfach nicht mehr da sind.
Ganz einfach.
Und wie gesagt, natürlich spielt es den Großen in die Arme. Es werden sich auch nicht so viele, wenn wir nochmal diesen verdammten Upload-Filter erwähnen, die sich so etwas leisten können, ganz einfach. Und wenn ich das aber jedem vorschreibe, dann schließe ich Menschen oder Gruppen ganz einfach oder Publizisten davon aus. Ganz einfach.
Ja.
Das ist so, wie wenn ich jetzt den Buchdruck verbiete, ganz einfach. Dann wird es wahrscheinlich keine Bücher mehr.
Naja, das wird ja nicht der Buchdruck verbieten.
Das war jetzt mehr als.
Sondern es werden so viele Auflagen, was in einem Buch sein kann, wie jetzt, keine Ahnung, die Schriftgröße. Wenn du unter einer bestimmten Schriftgröße bist oder, keine Ahnung, dann musst du Reparaturzahlungen für Augenschäden leisten. Das ist ja so irgendwie das ist ein blödes Beispiel. Aber. Das ist das Riesenproblem mit dieser Datenschutzgruppe, das ich halt sehe, und mit diesen ganzen Copyright-Geschichten, bei all den Dingen, wo ich schon absolut verstehe, warum man das tut. Es soll auch jeder das Recht haben auf Löschung seiner Daten, also natürlich hat das jeder, ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, er hat da irgendwann mal angerufen, aber er würde eigentlich jetzt, auch wenn das anonym war, ja, dann muss ich ihn rausschneiden, ja, zähneknirschend werde ich das dann machen, aber ich mache es natürlich, und es ist auch okay so. Und wenn jemand geistiges Eigentum hat, dann soll er das auch schützen können und soll einfach auch ein Mitspracherecht dabei haben, in welchem Kontext es verwendet wird. Das ist ja.
Wobei mit dem Rausschneiden, wenn ich eine kurze Anmerkung noch dazu machen darf, das Urheberrechtsgesetz sieht sehr wohl vor, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Politiker ein Radiointerview mache oder ein Fernsehinterview und er erzählt mir was und er kommt nach 10 Minuten drauf, nein, ich möchte eigentlich nichts sagen, ich möchte nicht, dass das Interview verwendet wird, hat er genau genommen kein Recht darauf. Ich darf es verwenden bis zu dem Moment, an dem er das sagt. Okay. Er hat mir vorher zugestimmt und nur weil ihm jetzt eine eigene Aussage, die er getroffen hat, nicht gefällt, weil er sie vielleicht so vorschnell oder irgendwie gemacht hat, kann er mir nicht die Verwendung verbieten. Erst ab dem Moment.
Ja, es ist, man muss dann fast schon Jurist sein, ne, um all diese Dinge zu kennen. Und das wird da sehr viele abschrecken, weil sie die sagen.
Natürlich.
Und es wird ja dann wieder. Ne.
Na, vor allem, wenn im Hintergrund gleich mit der Anwaltskeule gewedelt wird, dass sie mal unter 500 Euro Strafe nichts abspielt für ein fälschlich verwendetes Foto zum Beispiel auf Facebook.
Ja. Paar interessante Meinungen. Jemand schreibt, haben die Remote Viewer, das sind so Sendungen, die man gemacht hat mit Leuten, die mit dieser Technik auch in die Zukunft schauen, nicht für die 2030er eine Bürokratieflut vorhergesagt, unter der die Menschen leiden werden? Ja, haben sie, und die zeichnet sich wirklich ab. Und Bundesregierung Polizei darf auf Alexa und Co. zugreifen.
Das wusste ich noch nicht.
Wusste ich auch nicht, wenn es so ist, gute Nacht. Weil, und Alexa ist jetzt ja so das Nächste, was ich mir da so aufgeschrieben habe, das ist ja wohl der komplette Wahnsinn. Ich meine, wenn man vor 15 Jahren gesagt hätte, es wird dann Mikrofone geben, die nehmen, und Alexa nimmt natürlich alles auf, aber verwendet es nicht. Ja. Sondern nur wenn man Alexa sagt, dann wird irgendwie, dann schaltet sich's ein.
Nein, sie verwenden es sehr wohl teilweise auch Aufnahmen, das ist schon gesagt worden, ich weiß nicht, ob es Alexa oder Siri ist, nämlich um die Sprachmuster zu schärfen.
Okay.
Und dergleichen.
Ja, aber es wird nicht gespeichert und so. Wobei, ich bin Techniker, ne? Man könnte dann zum Beispiel Spracherkennung machen in Alexa, wenn man das ständig hört. Gut, das kann man dann auch irgendwie trainieren, obwohl es kein. Aber man könnte dann zum Beispiel nur den Text übermitteln, verschlüsselt. Das sind so kleine Datenmengen, das wird einem nie auffallen. Und was jetzt rauskommt, also ich glaube, auch auf James Corbett, den ich sehr empfehlen kann, der hat ein Video über Alexa gemacht. Und da soll jetzt die AGB angepasst werden, dass Alexa also auch bis zu 30 Sekunden rückwirkend sich einschalten darf, mit dem Argument, dass man ja nicht immer Alexa macht das und das und das sagt, sondern bitte könntest du den Fernseher einschalten, Alexa. Ne, und dann, wenn du erst ab Alexa darfst, dann ne, kannst du es vorher nicht. Und meiner Meinung nach über diesen Schmäh wollen sie jetzt erreichen, dass man unterschreibt und das geht. Man legitimiert es dann. Technisch ist es natürlich schon lang möglich. Es gibt Fernseher vor 10 Jahren schon von Samsung, die hatten das auch in ihrer AGB, das hat sie dann nicht durchgesetzt.
Samsung und LG war bei sowas federführend, wenn du verschiedene Funktionen am Fernseher nicht einschaltest, wie zum Beispiel, wenn der eine Webcam hat oder so und die du nicht nutzt, hat er dir, ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch haben, aber vor 2-3 Jahren war das der Fall, dann hat er keine Firmware-Updates mehr gemacht. Zum Beispiel, oder hat verschiedene Dinge nicht aktualisiert.
Was?
Ein Smart TV, ja.
Wenn du
verschiedene Funktionen, die das Smart TV hat, nicht bestätigst, wie zum Beispiel die Kamera und dergleichen und verschiedene Funktionen nicht aktiviert hast, hat das Ding keine Firmware-Updates mehr gemacht.
Ist ja total nachvollziehbar. Polemik.
Wie Edward Snowden quasi ans Licht gekommen ist, haben wir alle die Kameras auf dem Notebook abgeklebt. Und jetzt stellen wir uns die Aufnahmegeräte an jede Ecke, nicht wir wieder mal, aber man stellt sich jetzt die Aufnahmegeräte an jede Ecke in irgendein Zimmer. Nur damit man möglichst einfach sagen kann, Licht ein bisschen heller bitte oder sonst irgendwas. Alexa.
Ja, und aber.
Oder Siri, damit man die Blumen gerecht verteilen.
Ja, oder irgendein anderes Ding. Und jedes Notebook hat ja inzwischen Mikros, Kameras, die, wenn das Ding gehackt wird, oder Gott bewahre, irgendwelche Hintertüren in Windows existieren. Existieren natürlich nicht, da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, der Code ist zwar streng geheim, aber ganz sicher nicht. What should go wrong? Dann habe ich einfach da das Ding in meinem Zimmer stehen und jetzt haben wir jetzt wirklich, da hat halt irgendein Virus, der halt nichts macht, nichts Böses, außer dein Mikro einschaltet und auf ein paar Reizwörter reagiert. Ne?
Gut, damit sind wir beim Anfangssatz, wer hat nichts zu verbergen.
Ja, und das sind halt alles Dinge, die waren bis vor 10, 15 Jahren reine Verschwörungstheorien und jetzt machen wir das, wie du gerade gesagt hast, eben freiwillig. Ne? Und das
ich denke, wenn du mit so einem System wie Siri oder so vor 20 Jahren dahergekommen wärst, dann hätte es Saures gegeben. Also es wäre nicht so einfach gewesen, sowas zu etablieren damals noch. Vor 20 Jahren.
Warum ist das jetzt einfacher, glaubst du?
Weil wir ganz einfach mehr das gewöhnt sind, dass überall Daten gesammelt werden. Die Technik ist jetzt so weit fortgeschritten, dass die Bequemlichkeit für die meisten Konsumenten in meinen Augen überwiegt. Die Bequemlichkeit überwiegt das Nachdenken.
Ja.
Einer der Gründe ist sicherlich nicht der einzige, da spielt viel Psychologie rein und ich glaube auch nicht, dass man einen einzigen Grund für so etwas nennen kann, für diese Entwicklung. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir offenbar oder Teile der Gesellschaft durch die technologische Entwicklung, durch dieses dauernde Datensammeln, durch dieses leise Einsickern dieser Technologien in den Alltag, wie es in den letzten 20 Jahren passiert ist, ganz einfach die Gesellschaft teilweise ein bisschen anders damit umgeht. Das ist eher sowas, dass ich das
Abstumpfung, also, sozusagen.
Abstumpfung okay. In diese Richtung.
Ja, es ist, ich kann mich noch erinnern, 2010, ne, also als Snowden war ja 2010.
Ich glaube 2010 war es, ja.
Kurz davor habe ich noch mit Leuten Streitgespräche gehabt, ob die NSA überhaupt existiert und so. Ne?
Ja.
Und oder mit anderen habe ich, die waren dann ganz beleidigt, wenn ich gesagt habe, naja, Facebook wird aber wahrscheinlich schon dazu zu profilen oder so, also die Daten werden glaube ich schon mal, also so richtiger Streit. Dann kam Snowden und hat das irgendwie bewiesen, ich warte noch heute drauf, dass mir die Leute sagen, ah ja, stimmt eigentlich, du hast eigentlich recht gehabt. Ich meine jetzt nicht, weil ich recht habe, aber ich meine nur, es ist dann, ach so, ja, ist halt so. Ne? Und das Problem, was dann immer ist, zuerst ist es eine Verschwörungstheorie, was ein Unwort ist aus der Post-Kennedy-Ära übrigens und vom CIA bewusst als solches eingesetzt. Zuerst ist es eine Verschwörungstheorie, dann bewahrheitet sich die eine oder die andere, aber das bringt die wenigsten dazu, darüber nachzudenken, okay, aber was finde ich jetzt gerade noch immer lächerlich und wie lächerlich ist das wirklich, ja? Könnte sich das vielleicht auch bewahrheiten? Warum sagen die Leute das eigentlich? Ne? Aber na, macht keiner.
Ich denk
das
mal,
kann ja gar nicht stimmen.
Ich denke mal auch, dass viele von dem Gedanken ausgehen, das betrifft mich doch nicht. Ich tue ja nichts.
Sagen wir beim Eingang.
Sind wir wieder, ne? Beim Eingang.
Ich habe nichts zu verbergen.
Ja, und vor allem, es betrifft ja mich nicht. Warum soll ich mich überwachen? Ich tue ja nichts. Ja.
Ja. Ja. Aber vielleicht gibt es indirekte Wirkungen. Oh, Ach, na. No. Tja. Ja, sie soll jetzt immer zuhören dürfen, die Alexa. Ja? Und die AGB wird immer weiter und weiter getrieben, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn es wirklich so ist, dass denn die Polizei auf Alexa zugreifen darf.
Ich kann mir es technisch nicht ganz vorstellen.
Was? Wie das ab- naja. Kannst du dir nicht vorstellen? Die streamt dann einfach, die machen dann einfach Kanal auf und hören dazu. Was kannst du da nicht vorstellen?
Ja, schon. Trotzdem ist es wahrscheinlich ein bisschen komplexer, als was die Geschichte dann ist. Aber dann... Ja, dann fällt mir jetzt eigentlich nicht fürs Conclusio dazu ein.
Es ist technisch überhaupt nicht komplex. Ja? Da, da läuft einfach ein Prozess, der streamt dein Audio komprimiert irgendwo hin und wer autorisiert ist, darf den Stream abgreifen.
Gut, wir hatten das bei der Einführung des Mobilfunks auch, dass sich Behörden oder auch der Mobilfunkbetreiber eigentlich in jedes Gespräch einklinken kann.
Ja? Das also wirklich? Aber gut, das ging beim Telefon auch schon. Ne?
Natürlich, beim Telefon hat man das Klicken gehört.
Kommt auf die... Oft. Bamford beschreibt in einem Buch, das in den 80ern rausgekommen ist, wie es da in San Francisco, glaube ich, da gab es dann so ein Gebäude, wo dann die Datenströme abgezweigt wurden. Ne? Mhm. Einer ging zur NSA und der andere ging halt raus ins Netz, AT&T.
Ja, ich möchte nicht wissen,
was und das alles ist... als völliger Blödsinn erachtet wurden, dann kam Snowden, dann war es plötzlich irgendwie offiziell, ja, alle haben sich kurz abbeitelt, umdreht und genauso weiter.
Ja, vorher. Dann gab es damals auch diese große Wired-Geschichte im Magazin Wired, wo erstmals die Fotos auch von der Überwachungszentrale in Amerika gebracht wurden. Es war eine Riesengeschichte, die ist fünfmal zitiert worden und das war's dann.
Ja, das ist ja irgendwie so das Seltsame. Also deshalb verändert sich das natürlich auch nicht. Ne? Natürlich. Deshalb, und dann gibt es eben Alternative Media und die weisen halt darauf hin, aber das ist dann halt durch Counterintelligence auch ganz einfach, da die in alle möglichen Bahnen zu leiten, sprich, indem man bewusst falsche Gerüchte implantiert, die man dann später quasi implodieren lässt. Mhm. Boah, das ist eine zache Geschichte, das Ganze, das sage ich da. Das große Geschäft mit den Daten, Data Dealers, ja, da gibt es auch, ich glaube, der erste Link ist also eine sehr interessante, das ist ja das aktuellste Video, glaube ich, aus dem Jahr 2016.
Kann sein, ja, weiß ich jetzt nicht auswendig.
Robert Zeger führt eine, oder? Das ist Robert Zeger. Hans Zeger, Entschuldigung. Ich glaube, vorher habe ich auch schon Robert Zeger gesagt.
Nein, ich glaube, vorher schon.
Wahrscheinlich vom Robert Zeger. Da gab es einmal einen ORF-Kommentator, oder?
Der hieß, ja, das war der Robert Zeger.
Ja, genau. Ich glaube, jetzt habe ich die zwei irgendwie vermischt. Entschuldigung an beide.
Robert Hochner und der Zeger, der ist wurscht, andere.
Ist egal. Hans Zeger führte eine sehr interessante Runde an, also auch Teile, also deutsche Bundesregierung ist einer dabei, österreichische Bundesregierung, dann ein IT-Experte und so. Und da reden sie eben über große Daten und wie man die vermarkten kann, was man aus denen teilweise dann rauslesen kann und was für ein Riesengeschäft das ist. Ne? Und das wissen wir eh schon alle, aber das ist halt auch das Geschäftsmodell, das YouTube hat. Ne? Wenn wir auf YouTube unterwegs sind und ich möchte dazu, da muss ich jetzt kurz Werbung für meine Seite machen. Meine Seite ist dezentral. Wenn ihr auf meine Seite geht dann, und ins Archiv geht, dann wird das alles bei euch runtergeladen, das gesamte Archiv. Und selbst wenn ihr eine Suche macht im Archiv, ich kriege davon nichts mehr mit. Ihr könnt da suchen, auch was ihr wollt. Niemand kriegt es mit. Das ist wirklich private, okay? Aber wenn man auf YouTube irgendwas macht, dann sind das ganz einfach Daten, die YouTube helfen, den Benutzer einzuschätzen.
Natürlich, jede Suche, jeder Musikabruf, jeder Videoabruf alles verrät etwas über den...
Ja.
Konsumenten.
Ja, wann er klickt, wie er klickt, wie schnell er klickt, nämlich Dinge, an die man gar nicht denkt. Mhm. Und das habe ich vorher gemeint mit, und die Techniken, das zu auszuwerten, auch über Machine Learning, werden immer ausgefuchster und man kann immer erstaunlichere Dinge aus einfachen Aktionen rauslesen. Ja? Ja, es gibt Autos, die lassen dich nicht Auto fahren, wenn er erkennt, dass du wahrscheinlich betrunken bist. Oder da gibt es dann irgendwelche so Funktionen, habe ich gehört. Ich glaube, im Tesla ist sowas sogar einbaut.
Es kann sein, sowas irgendwie, das Alkomat oder so irgendwas drin.
Nein, der erkennt, teilweise gibt es so Heuristiken, wo man sagen kann, ja, der bewegt sich langsam. Wie drückt er die Knöpfe und ist der nicht irgendwie beeinflusst und lass ihn jetzt fahren? Ne? Wäre zumindest möglich irgendwann. Ne? Solche Dinge. Ne, da kannst du zum Beispiel, je nachdem, wie du YouTube bedienst, kann man vielleicht irgendwann noch mal herausfinden, welche Drogen du gerade konsumiert hast oder ob du überhaupt Drogen konsumierst. Ne?
Das könnte sein, nach dem, was du dir anschaust,
nicht nur, oder regelmäßig. Sondern wie du klickst, wie schnell du klickst, ja, wie du deine Maus bewegst.
Ne? Komischerweise Beispiel. Ab 22:30 in der Nacht wird das ganz anders immer.
Und das ist, ich meine, das kommt jetzt in dem Vortrag nicht vor, der geht jetzt nicht ganz so weit, aber durchaus ein interessanter Vortrag, finde ich. Wo kannst du da ein bisschen so ein Resümee über den, oder wie ist du da
ein Resümee? Ich kann nur sagen, dass der Handel mit Daten ganz einfach überhaupt ein großes Geschäft ist. Das beginnt bei Bonitätsdaten und geht bis zu Daten, was ich eingekauft habe. Und dass das natürlich immer größere Ausmaße ganz einfach auch annimmt. Es ist ein wirtschaftlicher Zweig, mit Daten zu handeln. Und den kriegen wir in Wahrheit hier gar nicht mehr mit. Bei einer Kundenkarte zum Beispiel ist es das offensichtlichste Beispiel. Der Händler gibt dir das nicht billiger irgendwie, nur weil er ein Wohltäter ist. Du gibst ihm dafür einen ziemlich genauen Einblick in deine Lebensumstände. Was du kaufst, wann du es kaufst, wie oft du es kaufst. Und wenn man das jetzt noch vom Supermarkt, was ich nicht, mit dem Drogeriemarkt oder mit einer Bank verknüpfen kann, dann sind es unheimlich schöne Profile, die da rauskommen.
Ja.
Insgesamt.
Ja.
Es gibt ja Kundenkarten, die mittlerweile nicht mehr auf ein Geschäft zentriert sind, sondern auf mehrere ganz einfach, Bonussammelkarten.
Ja,
eine Österreich ist ja ganz neu.
Es gibt ja ganz neue und wir brauchen jetzt gar nicht den Titel sagen, das weiß ja jeder, was man meint.
Es gibt andere, die werden gern bei Tankstellen verwendet wiederum.
Ja.
Und das sind natürlich ziemlich klare Bilder, aber wenn da aufgezeichnet wird, wann ich wo tanke, weil dann kann ich ein Bewegungsdiagramm mehr oder weniger bald rauskriegen. Ist der Mensch, fährt der oft irgendwie in eine bestimmte Stadt oder so irgendwie?
Da brauchst du keine Tankstellen, da brauchst du nur dein Handy. Come on. Das ist
vielleicht habe ich es nicht ja immer mit, oder ich bin ein Böser und schalte es aus gelegentlich. Oder mir geht der Akku aus.
Ja. Wer weiß, wie weit man die ausschalten kann. Man kann den Akku ja nicht rausnehmen, die sind ja immer unter Strom. Ich meine, ist schon wieder so. Aber bei diesen Cards, ne, da gab es ja auch letztens, also da gibt es ja jetzt so eine, in Österreich vor allem eine neu eingeführte Karte, aber das wird nicht ferner sein bei anderen. Und da gab es ja so eine interessante Episode, wo eine Dame dann gesagt hat, na, sie will das nicht mehr. Und
richtig, sie hat sich bei einem großen Konzern beschwert, das ist auch in den Medien gestanden, soviel ich weiß. Und wollte eigentlich diese neue Karte nicht haben, weil sie sich ein bisschen überrollt gefühlt hat und auch gemeint hat, das ist ja nicht ganz klar, wo diese Daten dann eigentlich landen und wer die alle auswertet. Und wollte ihre Stammdaten bei diesem großen Konzern gelöscht haben. Und das ist dann mittlerweile doch ein ziemlicher Aufwand gewesen, weil die auf einmal Ausweiskopien von ihr wollten und alles Mögliche, weil sie sonst ihre Identität nicht feststellen können und alles. Also es ist nicht so einfach, wie man glauben sollte, wenn das mal jemandem einen Brief schreibt und dazu schreibt, Freunde, bitte laut DSG so und so, möchte ich die Löschung meiner Daten und sie bestätigen mir das jetzt gefälligst innerhalb von 8 Wochen, wie es ihre Pflicht wäre. Nein, so einfach geht das nicht. Das ist wie das Internet, einmal drinnen, immer drinnen.
Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Man kann diese Karte einrichten ohne groß irgendwas, weil sie können das eh feststellen, weil über deine Bankomatkarte, mit der es dann gleich danach zahlst, zählst du eh, wer das war. Das heißt, kein Problem. Aber wenn du es dann löschen willst, dann musst du deinen Ausweis hinschicken.
Richtig.
Naja, natürlich super begründet. Na, da könnte wer anderer kommen und für sie die Karte löschen. Mhm. Ja, meine Güte. Wenn das passiert, dann mache ich noch meine. Ist blöd, aber nur keine Angst.
Richtig. Ich meine, davon abgesehen gehe ich hier mal davon aus, dass viele Karteninhaber das Name und Adresse, die die Karte registriert hat, also nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt irgendwie, die dann eh mit fiktiven Adressen oder fiktiven Namen schon einmal Karten ausgefüllt haben. Aber es muss ganz einfach es wird da teilweise drüber gebügelt mit komischen Argumenten, wird über das Datenschutzgesetz wieder drüber gefahren, das eigentlich den Konsumenten schützen sollte. Und in dem Fall sehe ich aber eigentlich, dass sie die Konzerne abputzen.
Ja, aber das ist lustigerweise immer so, ne?
Ja.
Also.
Und Karten, die eben.
Fast immer.
Und Karten, die über mehrere Konzerne hinweg Daten austauschen, in die auch Banken involviert sind, heute eigentlich für relativ gefährlich, weil wie gesagt, die Karten existieren nicht, damit du 10% aufs Gemüse am Wochenende kriegst. Das spart der Händler eh woanders ein. Die existieren rein aus dem einzigen Grund, um Daten zu sammeln. Und dass du hoffentlich in den gleichen Store wieder rennst, weil du ja dort 10% kriegst. Aber das Hauptargument ist Daten sammeln.
Jö, echt?
Ja. Ich war total überrascht, wie ich das erfahren habe.
Breaking News. Iran has confirmed that they have seized a second British tanker.
Okay.
Vielleicht kocht es jetzt gerade hoch, währenddessen wieder rein. Super.
Cool.
Online-Banken. Ja. Stichwort. Was kannst du da auch sagen? Ist nicht total praktisch, ne?
Ja, naja, Online-Banken, von denen es eine ganz große und mehrere kleinere auch gibt, sowie auch Versicherungen sind an solchen Systemen interessiert, weil es darum geht, dass du eine rechtsverbindliche Kontoeröffnung oder eine rechtsverbindliche Vertragsunterzeichnung machen kannst, ohne dass du jemals eine Bankfiliale betrittst oder einem Berater jemals persönlich gegenübergesessen bist. Das funktioniert dann per se so, dass man auf der Homepage mal ein paar Grundnamen und so weiter einträgt, also seinen Namen, Grunddaten einträgt und dann einen Rückruf, einen Videorückruf mit der Bank vereinbart. Die rufen dann normalerweise relativ zügig zurück. Das dauert dann ungefähr 5 bis 6 Minuten nur, dieses Gespräch. Der Bankbetreuer, den man dann sieht auf dem Schirm, nimmt deine Daten auf. Du musst deinen Reisepass oder ein anderes vergleichbares Dokument haben, neben deinen Kopf halten. Es wird von der Videokamera aufgezeichnet. Und die Systeme sind mittlerweile so gut, dass sie auch alle Sicherheitsmerkmale, bis auf den RFID-Chip im Reisepass, alle anderen Sicherheitsmerkmale lesen können. Und auch gleichzeitig einen Abgleich machen. Ist das ein gefälschter Ausweis? Wurde der gestohlen? Ist die Person, die den Ausweis jetzt gerade mit dem ein Konto öffnen will, ist die überhaupt so weit vertrauenswürdig, dass wir das wollen, dass der ein Konto bei uns aufmacht? Das passiert innerhalb weniger Minuten. Das sind sehr komplexe Systeme, die über ein großes Netz mit anderen Firmen, die spezialisiert sind, eine davon auf Bonitätsdaten, die andere auf Kfz-Daten.
Also kommt, wie kreditwürdig ist derjenige?
Wie kreditwürdig?
Wollen wir dem überhaupt ein Kontoservice geben?
Wie kreditwürdig, wie hat er sich bisher bei Versicherungen verhalten?
Ist er ein Querulant?
Hat er hohe Schadensmeldungen? Zahlt er seine Beiträge nicht für die Kfz-Versicherung oder so etwas? Das hat man innerhalb von wenigen Sekunden, weil ich habe das einmal ausprobiert, so ein Kontoeröffnungsvorgang, das Online-Gespräch dauert circa 5 Minuten.
Minuten ist ja wohl zu weit gegriffen, schreibt da jemand.
Also ja, du musst ja was reden mit dem irgendwie.
Nein, aber ich glaube, da glaubt jemand nicht, dass das so schnell geht, diese Bonitätsprüfung.
Das geht so schnell. Das geht in Sekunden. Du brauchst denn nur, wenn du es ganz einfach anschauen willst, geh in den nächsten Telekom-Shop, wenn du einen Konkurs hast und versuch einen Vertrag zu kriegen. Das geht innerhalb von einer Sekunde, dass die das sagen. Das ist lieb von ihnen, dass sie da waren, aber schauen Sie in 10 Jahren wieder vorbei oder in 5 oder so irgendwie. Das geht innerhalb von einer Sekunde.
Unglaublich, wirklich
wahr? Ja. Und es ist aber leider Gottes auch so, dass Dinge wie Bonitätsdaten oder so Versicherungsdaten nicht exakt sein müssen.
Also derjenige schreibt in 9 Sekunden, nicht Minuten.
Okay,
also er meinte, dass es schneller geht.
Ja, nein, okay, es geht wirklich ratzfatz im Hintergrund teilweise.
Ja. Und das Ding ist ja, okay, da gibt es jetzt 1, 2 Online-Banken, muss man ja nicht zu einer Online-Bank gehen, geht man halt zu einer anderen, aber die werden alle nachziehen müssen, weil die können ja kostenmäßig gar nicht mehr konkurrieren sonst.
Die heimischen Banken, ich kann es nur von Österreich sagen, sind auch interessiert an diesen Systemen.
Ja, natürlich.
Setzen sie zum Teil auch ein und vor allem auch Versicherungen sind dabei und wenn es auch interessiert, gezwungenermaßen unter Anführungszeichen wegen der hohen Kundendichte, Telekom-Provider. Die Telcos. Für einen neuen Vertragsabschluss. Die sind alle an diesen Systemen interessiert, dass die irgendwann einmal in den kompletten Geschäftsprozess implementiert werden. Weil der Prozess ist natürlich weitaus billiger. Da sparen wir die Filiale. Es steht keiner an. Ich habe heute ein paar Leute sitzen. Ich weiß, das dauert 5 Minuten, das Gespräch. Zack, zack, zack. Und es ist schon alles fertig, confirmed. Ich brauche keinen Mitarbeiter, der vielleicht den Menschen persönlich kennt und sagt, hey, du weißt, das ist eine Bonitätsprüfung, das machen wir schon. Das gibt's dann nicht, ganz einfach. Da gibt's ein klares Ja oder Nein.
Brave New World. Dystopie versus Utopie, schreibt jemand. Zack, so sieht's aus. Also, es ist wirklich so, wir stehen da in einer, irgendwo schon, hast du nicht auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen an einem Scheideweg stehen? Also, wenn wir jetzt da in die Richtung weitergehen, dass es dann echt irgendwie ziemlich öd wird?
Ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht, ich kann ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, in welche Richtung es dann tatsächlich weitergehen wird. Fest steht auf jeden Fall, dass auch mit neuen Systemen wie dem Internet der Dinge immer mehr Daten gesammelt werden. Momentan. Wir wissen das offenbar selber noch nicht ganz genau. Dass man natürlich auch aus dem Ganzen auch nicht wirklich rauskommt, außer man verzichtet in Zukunft auf das Telefon, und zwar wirklich auf das Telefon, weil auch eine Telefonzelle, falls man noch eine findet, ist dann keine Lösung, hat keinen Internetzugang, verzichtet auf Fernsehen und dergleichen.
Bonitätsprüfung ist ja an sich okay, schreibt jemand im Chat. Haderer jammert ja immer nur.
Bonitätsprüfung wäre okay, wenn wirklich sichergestellt wäre, dass die Daten der österreichischen Bonitätsprüfer auch exakt sind. Es bedeutet nicht, wenn man eine Schuld los ist oder einen Konkurs los ist, dass die Datensammler diese persönlichen Informationen dann auch löschen. Meistens erfährt man nach einem Vorfall erst viel später, wenn man irgendwo einen Vertrag nicht kriegt, dass dann noch alte Daten drinnen sind und dann darf man sich selbst drum kümmern. Wenn mir das bei einem Telekom-Provider passiert, der putzt sie ab und sagt, das ist meine Bonitätsfirma, beschwer dich bei der.
Haderer, get real, that's life, schreibt derselbe. Get real, man.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll dazu.
Ich weiß auch nicht.
Ja.
That's life.
Soll ich singen?
That's what all the people say.
Ja. Sing du.
So ist es. Ja. Und apropos Dystopie, ne? China. Das ist ja eigentlich, ich meine, da wird das ja vor, du warst ja vor ein paar Jahren in Shenzhen.
Ich war zuerst im Rahmen einer Presseveranstaltung in Hongkong und dann in Shenzhen drüben. Hongkong als quasi Freihandelszone oder wie auch immer sehr westlich, hast du überhaupt so gut wie keine Einschränkungen, habe ich dort hinsichtlich Internet bemerkt. Auch meine Kreditkarten haben funktioniert. 15 Kilometer oder was das sind, 20 Kilometer auf dem Festland hat das Ganze schon wieder sehr anders ausgeschaut. Meine aufladbare Kreditkarte hat dort nicht funktioniert zum Beispiel. Google war überhaupt weg. Gmail habe ich vergessen können.
Das ist echt hart. Ich meine, das, wirklich, Gmail funktioniert überhaupt nicht in China mittlerweile?
Ich habe es im Hotelnetz dort, ich habe es in zwei Netzen versucht, ist es nicht gegangen. Und ich habe dort natürlich nur WLAN vom Hotel gehabt.
Ansonsten andere Seiten hast
In Hongkong war es überhaupt kein Problem. Da habe ich Netflix geschaut, da habe ich streamen können und alles. Das kannst du natürlich alles in Shenzhen dann drüben vergessen.
In Shenzhen, du warst schon prinzipiell online, das hast du festgestellt. Nur
im Netz schon, ja, nein, im WLAN schon. Wir waren, also ich war online, aber ich bin
auch. CCTV ist gegangen.
Ja, also es sind aber viele Dinge nicht gegangen. Der Kurier zum Beispiel in Wien ist nicht gegangen, die Homepage.
Ja, das verstehe ich aber.
Nein, ja, das hätte eh keiner lesen können, dort, aber meine eigene Homepage ist nicht gegangen irgendwie.
Was?
Ja.
CropFM ist anscheinend zugreifbar von China aus. Ist das jetzt schlecht oder gut?
Ich werde es das nächste Mal anschauen, wenn ich
dort. Nein, siehst du, ich habe das schon geprüft. Ich habe nach der UFO-Sendung zum Beispiel interessanterweise aus China und den USA ganz viel Zugriffe gekriegt.
Das könnte jetzt deine Verschwörungstheorie unterstützen. Das, für wen arbeitest du?
Darf ich nicht sagen.
Okay. Na, aber es ist wirklich so, also du bist zwar online, du kannst einen lokalen Store oder so irgendwas jederzeit aufrufen in China oder diese chinesische Google-Maschine. Es gibt natürlich auch Suchmaschinen dort. Und ich bin aber nicht rausgekommen aus dem Ganzen.
Gmail geht nicht, Google ist in China gesperrt, Hongkong ist Sonderwirtschaftszone, da können die das nicht sperren wegen der vielen Ausländer. Und aber eben Dystopie, Pfeil China, dort gibt es ja auch schon, ist das jetzt nur ein Pilotprojekt in manchen Provinzen oder ist das schon weiter ausgerollt?
Ich denke, das ist weiter ausgerollt, nach meinem Erfahrungsschatz.
Ich meine jetzt diese Gutpunkte, die man über dieses Social Media System sammelt. Und wenn man dann viele hat, dann sind Flüge billiger oder überhaupt erst verfügbar. Mhm. Oder man kriegt leichter eine Bahnkarte oder eben, wenn man böse ist, gar keine. Weil das gibt es ja in China. Ne? Da gibt es ja so eine Social Media, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, ehrlich gesagt. Aber es gibt eine Social Media Plattform, über die Regierung dann deinen Zugriff auf ganz alltägliche Dinge bestimmt.
Ich denke,
ist ja irre, da gibt es ja eine Black Mirror-Ausgabe, wo genau sowas vorkommt. Ne?
Ich denke, dass es in China ganz einfach, aber mal in den Großstädten hauptsächlich, sehr noch viel ärger ist, als man es bei uns denken kann. Jetzt, dass das sowohl Verkehrskameras, Face ID, Face Recognition und dergleichen ebenfalls mit verbunden wird. Also ich glaube, dort sollte man ein bisschen mehr aufpassen als bei uns.
Ja, aber ist das nicht nur ein Vorreiter für das, was dann worldwide ausgerollt wird?
Ich weiß nicht, wie sehr China ein Vorreiter ist. China ist für sich selbst ein Vorreiter, wenn ich mir anschaue, was dort politisch teilweise möglich ist. Also ich denke nicht, dass alle Dinge, die in China möglich sind, in anderen Ländern, Staaten auch möglich sind.
Alexa. Sag ich nur.
Ja.
Man muss es uns, glaube ich, noch anders verkaufen. Es ist genauso möglich. Dort ist es halt der sozialistische Staat, der für uns alle sorgt und wir müssen alle mitmachen, sonst sind wir ethisch korrumpierte Menschen. Bei uns ist es, hey, du kriegst einen Bonus.
Natürlich.
Hey, du kriegst einen Rabatt.
Ja.
Aber im Endeffekt fressen wir es mit Putz und Stingel.
Rabatte sind super, also Rabatte sind gut.
Ja, aber im Endeffekt fressen wir es dann mit Putz und Stingel, egal ob in China oder in Europa oder in den USA oder.
Sagen wir mal so, jeder auf seine spezielle Mentalität oder auf seine gesellschaftliche Lebensart.
Wenn du auf mich hörst, bekommst du einen Lolli, schreibt da jemand im Chat. Genau.
Zwei.
Ja. Auf Arte gibt es da offenbar auch eine Doku. Ja, da gibt es viele Dokus. Es gibt auch eine interessante Assange-Doku. Mhm. Ja, Assange. Also wir haben das eher ganz am Anfang schon behandelt. Ne? Aber ich meine, wie viele Leute wird es da in Zukunft geben, denke ich mir auch. Das habe ich jetzt auch im Ankündigungstext geschrieben. Mhm. Und Assange ist nur einer von vielen. Da gibt es wirklich viele. Es gibt da viele ungenannte Helden. Ja? Die wirklich Kopf und Kragen, nicht nur ihre Freiheit, sondern Kopf und Kragen riskieren. Mhm. Weil ich behaupte jetzt mal, wenn jemand nicht den Öffentlichkeitslabel wie Assange hat und sich nicht gerade medienwirksam in einer Botschaft verschanzt, nur dann könnte sein, dass er einen Unfall hat.
Dem mag ich jetzt nicht widersprechen, aber vor allem ist er vielleicht leichter.
Oder
ich mag nicht gleich, dass er einen Unfall hat, muss ja nicht das sein, aber er ist ganz einfach leichter weg vom Fenster.
Ja.
Oder von jedem Kommunikationskanal abgeschnitten in Guantanamo.
Ja, oder ein Herzinfarkt.
Kann alles sein. Da können wir uns jetzt nicht wirklich äußern, aber natürlich verbessert das die Lage nicht, solche Fälle. Und auch die Verhärtung der Gesetze auch noch, dass man immer mehr zu legalisieren versucht von diesen Überwachungsdingen auch. Dass man auf einmal Staatsfeind ist, wenn man.
Ja, aber ich vermisse wirklich den Aufschrei
ja.
Bei Assange. Ich vermisse ihn. Ich meine, wie gesagt, das ist ja so mein Thema hier auf dieser Sendung, aber deshalb möchte ich es heute ein bisschen. Den Aufschrei sagen. Ah! Das war ein Aufschrei. Nein, jetzt im Ernst, das ist echt, echt gruselig. Also wie das jetzt da, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit Assange.
Ich glaube auch nicht, was so Internetdinge betrifft, dass Tor-Netzwerke und dergleichen die Lösung sind für das Ganze.
Ja, bitte, wo kommt denn das her?
Eben, und wenn schon, dann ist es die, dann haben wir die übliche Rüstungsspirale wieder irgend in dem Ganzen.
Tor-Netzwerke.
Ja, die ja gern als Wundermittel gesehen werden, was sie aber nicht sind. Ja.
Stefan Heuerer, Entschuldigung. Den wollten wir heute auch irgendwie einladen, aber der ist jetzt inzwischen, der hat sich digital so gut selbst verteidigt, dass er überhaupt nicht mehr erreichbar ist oder vielleicht wollte er einfach nicht antworten. Jedenfalls, der hat also ein sehr altes Interview, da hast du, glaube ich, 2013 mit ihm gesprochen über digitale Selbstverteidigung. Ich glaube, die Dinge sind viel schwieriger geworden in der Zwischenzeit und man ist auch immer abhängiger von diesen Systemen, weil wie gesagt, was ist, wenn es in 10 Jahren ist, es gibt nur mehr Online-Banken, es geht alles nur mehr über eine App, ja, und es geht, und ich bin extrem technikaffin, aber ich finde das eh super und bequem und ich mag auch nicht auf irgendein blödes Amt gehen, um einen Meldezettel zu holen.
Natürlich, ja.
Und ich finde das auf der einen Seite total okay und natürlich machen wir das, auf der anderen Seite, aber wir müssen so, so aufpassen und wir tun es nicht, weil es uns allen wurscht ist. Diese Das ist so super. Es ist halt ungefähr anderthalb Jahre verfolge das. Meine Freundin schaut sich das auch alles so gern an. Also diese Ancestry-DNA-Tests, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Leute schicken ihren Speichel oder was auch immer, also ihre DNA an Firmen, die ihnen dann sagen, dass sie so zu 10% Schweden sind, zu 5% Deutschen, zu 20% sind es Ungarn und zu 50% Indianer oder aus oder Dakota oder keine Ahnung, Lakota. Oder ich frage mich als erstes, wie will man wissen, dass man jetzt 5% Schwede ist zum Beispiel und nicht vielleicht doch Norweger? Also ich meine, das ist ja schon mal ein kompletter Blödsinn, das steht doch nicht in der DNA. Aber die Leute zahlen dafür, dass sie das dann dorthin schicken und dann diese, und dann gibt es dann so Videos, wo sie dann das Unpacking von ihrem DNA testen und oh, ich bin Afrikanerin zu 40%, ich komme, also blöderweise, wenn du das dann woanders hinschickst, kommt was ganz anderes raus. Verstehst du, was ich meine? Und im Endeffekt hast du nur dafür bezahlt, dass du deine DNA irgendwo abgegeben hast und eindeutig jetzt identifizierbar ist. Weil dann kann man sagen, ja, die haben eh schon deine DNA. Nein. Da schickst du das hin mit wahrscheinlich Passbild, die sind sich ganz sicher, das bist du. Mhm. Und das ist sehr viel wert.
Natürlich.
Ja? Du zahlst ja sogar $100 dafür, ja?
Das ist eine DNA-Datenbank. Du magst ja nur anschauen, auf welche Widerstände ist es ursprünglich gestoßen? Zum Glück in dieser Form auf Widerstände, dass die Polizei DNS-Datenbanken anlegen darf, wann du deine DNS hergeben musst in einem Verbrechensfall. Das war ja, da hat es ja auch damals Aufschreie gegeben. Und das ist ebenfalls so etwas, was relativ eingesickert ist mittlerweile.
Ja, mittlerweile zahlen wir dafür. Bin schon gespannt, wann sie Crop FM abdrehen. Tja.
Ja. Sollen sie mal probieren.
Geht der Zahnfach? Ist auf dem eigenen Server? Ja, natürlich geht das. Bang!
Und der Strom war weg.
ja, Ancestry DNA. What should go wrong? Ich meine, was kann da schon schief gehen? Come on, ist doch wurscht. Egal, was die dir da jetzt für Geschichten erzählen, sie haben dann deine DNA und sie können dann mit kleinsten Mengen feststellen, dass du hundertprozentig hier warst. Oder, ja, und wer weiß, was sie alles rauslesen können aus deiner DNA irgendwann. Ne? Da gibt es ja Gattaca, glaube ich, heißt diese
Gattaca, ja, das ist dieser Film, ja.
Super Film, sollte man sich anschauen. Ich glaube, Gattaca heißt er, gell?
Sonst Gattaca, wie weiß ich, wie man es jetzt ausspricht.
Also, Englisch.
Gattaca, glaube ich.
Ja, sonst kann es ja jemand in...
ATA.
Danke, ATA. Es ist immer super, wenn mir irgendwas nicht einfällt und das ist mit der Alzheimer sehr oft der Fall, dann kommt es sehr schnell dann im Chat, das ist echt super.
Deutlich jüngere Zuhörer.
Ja, oder sie können googeln, das kann ich nicht immer da nehmen. Oder zum Beispiel auch Fingerabdrücke beim Check-in, ne? Wenn du in die USA reist.
Ja.
Oder auch bei uns in Europa, also wer unlängst geflogen ist, der weiß, dass du es gibt überall jetzt nur mehr, tolle Neuerung, automatische Pass-Checks. Mhm. Ja? Du gehst dahin, stellst dir an, meistens funktionieren die Dinger dann nicht und es geht inzwischen im Moment noch um einiges langsamer als bei der, wenn du dich vor den meistens mürrischen Passbeamten stellst, aber der dann eh auch nur in einem Computer nachschaut. Aber da ist es jetzt so, du scannst deinen Pass ein. Mhm. Das funktioniert nämlich dann oft nicht. Boah. Sehr nervig. Ja. Und dann stellst du dich hin, dann wird ein Foto von dir gemacht. Das heißt, du hast soeben dich biometrisch hundertprozentig erfasst und zwar aktuell. Du hast dein Passbild, das bist du und das ist dein Bild. Dann musst du ja genau hinstellen und dann kommt da so ein Rahmen und dann passt ja und dann kurze Prüfung, binnen Sekunden, Bonitätscheck und so weiter. Und dann darfst du durchgehen. Ne? Bei jedem.
Ja, ja.
Und in den USA 2003 schon, 2004 hast du deine Iris-Scans abgeben müssen unter dem lieben George W. Aber es ist nicht besser geworden unter Obama. Und unter Trump ist es zumindest nicht viel schlimmer geworden. Natürlich twittert er immer in einen Schwachsinn dann wieder. Ja.
Ja, biometrische Daten aus Sicherheitskontrolle.
Ja.
Werden verstärkt, ganz einfach gemacht. Natürlich schauen wir auch, dass man das automatisieren kann. Nur das Witzige ist, dass man vor ungefähr 10, 15 Jahren noch gesagt hat, Fingerabdrücke sind kein Identifikationsmittel für große Menschenmengen, also um unter vielen Menschen einen bestimmten auszuschließen oder zu identifizieren, sondern eher für kleinere Gruppen. Mittlerweile ist man offenbar zur Ansicht gekommen, dass das für die ganze Welt reicht irgendwie.
Sehr interessanter Gedanke von jemandem im Chat. Stell dir mal vor, was die machen können, wenn die DNA mit dir verschränkt ist. Da gibt es ja solche Theorien, also so Quantenverschränkung. Nur mal so als Gedanke mit dem Thema Quantenverschränkung im Hintergrund. Puh, gruselig. Ja, ist es. Also, wenn dann wirklich eine Beeinflussung auch passieren kann in beide Richtungen und so, also da wird es dann ein bisschen Fringe-Science-mäßig, aber ja. Hey, Wahnsinn, ne? Und die haben dann deine DNA. Mit Sicherheit nämlich, weil du hast dein Foto mitgeschickt. Dein Pass gescannt. Mhm. Und ja, also bei jedem Flughafen inzwischen Fingerabdrücke, aktualisierte biometrische Daten. Es ist ganz normal.
Irgendwann wird es auch beim Zug dann soweit sein.
Ja, und dann diese Bodyscanner, ne?
Ja,
das war voll schräg, wie ich letztes Mal in die USA geflogen bin. Ich bin ausgesondert worden, bin dann im Frankfurter Flughafen durch irgendwelche Gänge, immer echt gedacht, okay, jetzt geht's los, das war's. In irgendeinem Raum, wo dann ein einsamer Bodyscanner gestanden ist, dann haben wir dort rein müssen, dann hat der mir noch ein paar Fragen gestellt, dann habe ich wieder weiter dürfen. War aber, er hat mir dann versichert, am Weg zum Bodyscanner zufällig ausgewählt. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich Tarek Alubeidi hat. Natürlich! Hey! Tja.
Hast du nicht gesagt, dass du kein Moslem bist?
Es ist noch verdächtiger.
Da gibt es jetzt vielleicht sogar schon T-Shirts. Bin doch Christ.
Ja, und dann eben diese, wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, ne? Also Nurviso ist jetzt einfach geschlossen worden. Mhm. Info war es schon vor längerer Zeit. Wer weiß, was in Zukunft alles geschlossen wird. Wie gesagt, bei Crop and Fame ist es nicht so einfach, weil, gut, ja. Aber natürlich geht's.
Es hat einmal vor Jahren, ich glaube, der Neil Stephenson war das auch, der Science-Fiction-Autor, diese Idee gehabt, dieser Data Havens. Dass zum Beispiel auf Schiffen oder auf alten ehemaligen Bohrinseln außerhalb jeglicher Judikatur sich auf einmal so Datenhäfen etablieren. So wie es früher die Piratenradios gegeben hat, auf diese Art.
Das versteht er nicht.
Naja, außerhalb jeglicher Judikatur eines Landes, auf alten Bohrinseln, auf kleinen Inseln oder auch auf Tankern, das war eine Idee von Neil Stephenson, wenn ich nicht irre, dass sich dann so Datenzentren dort ausbilden, alternative Datenzentren, die dann eben den Widerstand forcieren.
Good luck with that.
Es war eine nette Idee.
Und die haben dann ihre eigenen Internetleitungen auch und so weiter.
Ja, da bist du dann schon auch im Funkbereich und dergleichen. Also da geht es nicht dann mehr um Standleitungen und dergleichen. Es ist eine nette Idee, ein Gedankenspiel, was ein interessantes auf jeden Fall. Es hat mir ein bisschen an diese frühen Piratenradios vor der englischen Küste und dergleichen erinnert.
Naja. Aber ich fürchte, das ist eher so ein bisschen Beruhigung als
es ist ein Science-Fiction. Gedankenexperiment.
Ja, Science-Fiction-Gedankenberuhigung.
War eine nette Geschichte.
Ja, Edward Snowden, du hast erzählt, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, den Film von Ridley Scott, ist der gut? Da gab es einen vor 2 Jahren, ist der rausgekommen.
Ja, und ich habe ihn neulich erst einmal gesehen, weil ich mir zuerst gedacht habe, wieder mal so eine schnell nachgeschossene Geschichte. Nein, also mir hat der Film wirklich gut gefallen, er war verblüffend unspektakulär und realistisch und ich kann jedem nur raten, sich den Film anzuschauen. Es ist ein wirklich sehr guter, spannender Film, der auch die Geschichte um Edward Snowden in ihrer Komplexität, wie das Ganze abgelaufen ist damals, wie er überhaupt mit den Journalisten da und mit dem Ganzen in Kontakt gekommen ist und wie er seine Flucht vorbereitet hat, dann ist wirklich sehr interessant und wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit irgendwie, ist meistens auf Streaming-Portalen ist er derzeit oder auf DVD zu haben, sollte man ihn sich anschauen. Es lohnt sich, finde ich.
Es gibt auch eine Doku, kein Spielfilm, sondern eine Doku und die ist ausgezeichnet. Mhm. Wie heißt die schnell? Irgendwas mit... Ja, jedenfalls, wo also die Protagonisten Snowden und dieser Journalist, dessen Name mir entfallen ist, dann irgendwie genau beschreiben, wie sie das gemacht haben, was er für Sicherheitsvorkehrungen also unter der Decke gesehen hat. Also es ist wirklich, wirklich Gänsehaut. Sorry, nur wieso läuft wieder, schreibt jemand. Ja, aber ich weiß nicht, es ist der Ausweichkanal von Nur Wieso, meines Wissens. Vielleicht haben sie dann wieder aufdreht, den Kanal. Kann auch sein, weil sie haben ja natürlich Widerspruch eingelegt. Wenn so ist, gratuliere. Ansonsten läuft jetzt ein Kanal, der hat halt bei weitem nicht diese Abonnentenzahl. Und daher ist es halt eine andere Geschichte. Ja, also, falls jetzt wir kommen jetzt so gegen Ende der Sendung. Wir reden jetzt fast 3 Stunden. 2,5 Stunden. Mhm. Das ist jetzt echt schnell vergangen, finde ich.
Ja.
Also heute wundere ich mich selbst.
Okay.
Vielleicht, weil ich mir ein bisschen mehr einbracht habe da heute. Also wenn jetzt jemand, wir würden uns eigentlich noch freuen, wenn in der Kommentar oder vielleicht irgendein Erlebnis, das wir gehabt hat mit Privacy oder so, also wenn möchte, Skype-Leitung ist offen. Wenn nicht, ist auch schön warm, wie man so sagen, ja, in Österreich. Vielleicht als letzten Punkt, den ich da jetzt noch so ansprechen möchte, dann ist null Anspruch auf dass das jetzt in irgendeiner Weise komplett wäre. Also da gibt es tausende Dinge und Details und Grausamkeiten, die man da noch ansprechen könnten. Libra, die Facebook-Kryptowährung wieder, was kann schon schief gehen, ne? Es ist so lustig, also auf der einen Seite, also der wird da gegrillt, ja, also sämtliche Facebook-Offizielle werden da jetzt von der Ocasio-Cortez und anderen ganz schwer befragt, ne? Bin gespannt, ob es das wirklich, ob sie es dann wirklich machen. Tarek Skype will immer so viele Daten von mir wissen, zum Beispiel meine Handynummer. Nein, das stimmt nicht. Du kannst dich bei Skype ohne irgendwelche Handynummer oder sonst was anmelden. Aber okay. Chelsea Manning bitte nicht vergessen. Na, wir haben vorher natürlich Snowden und so weiter angesprochen, natürlich und Assange. Natürlich darf man Chelsea Manning nicht vergessen, die in Beugehaft genommen wurde, weil sie eben nicht gegen ihn aussagen möchte. Das ist echt eine extrem mutige Frau. Ich finde, sie ist so ziemlich the most sexy Transvestite I know. Ist das jetzt politisch unkorrekt? Aber es ist so. Ich finde, sie ist wirklich eine hübsche Frau geworden eigentlich. Also,
okay.
Aber ja, natürlich vergessen wir sie nicht. Solche Leute dürfen nicht vergessen werden. Ich habe sie ja im Ankündigungstext erwähnt. Und die Frage ist, so wie jetzt da, wie der Aufschrei ausbleibt, ich meine, wer wird sich das noch antun in Zukunft?
Die Frage hast du vorher schon mal gerade aufgeworfen. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird immer Leute geben, die sich das antun. Und ich glaube nicht, dass die Entwicklung jetzt so schnell umkippen wird, dass in nächster Zeit alles verboten ist, alles kontrolliert ist. Ich glaube oder hoffe, dass es sehr wohl immer noch die Möglichkeit geben wird, irgendwie gegenzusteuern. Nur, dass die Dinge insgesamt besser werden, glaube ich, nicht. Aber man kann die Verschlechterung, glaube ich, hinausziehen ein bisschen.
Boah, ist das pessimistisch und deprimierend. Und ja, Libra natürlich, also
Wie hat, ich glaube, Stanislav Lem oder Philipp Dick waren es damals gesagt, diese Welt ist die beste unter den Schlechten.
Ja. Und wenn dann Facebook quasi nicht nur unsere Gedanken, unsere was wir zu Mittag essen und sonst was alles weiß und publiziert, sondern wenn wir dann auch noch wirklich diese Währung verwenden, um alles Mögliche zu bezahlen und so, ist natürlich total praktisch, ich verstehe es total. Aber also da muss ich sagen, ja, ist zwar Krypto, aber wenn man schon eine alternative Währung verwenden möchte, dann nehmt Bitcoin.
Ja, okay.
Und vergesst, ich meine, auch da, was da für Geschichten. Natürlich ist es nicht völlig anonym und so weiter und so fort. Das ist alles lustigerweise, Bitcoin wird immer vorgeworfen. Ja, das wird alles, das wird nur für Schwarzmarkt und Handel und so weiter verwendet. Hey, das ist viel gefährlicher, das über Bitcoins zu machen, weil das muss übers Netzwerk laufen, als einfach über einen Koffer mit Dollar. Also wer dieses Argument gegen Bitcoin verwendet, der müsste aber als allererster Bargeld abschaffen und das wäre ganz, ganz schlimm. Ne? Also Lagarde zum Beispiel, ja, also Bargeld abschaffen, der ein Wahnsinn. Der einzige Ausweg wäre dann noch Bitcoin, aber das ist eben auch nicht, das läuft eben übers Netz. Also
dass Bargeld abgeschafft wird oder dass sich das machen lässt, glaube ich einfach nicht.
Das hoffst du nicht.
Ich glaube es nicht und ich hoffe es, dass es nicht passiert.
Warum glaubst du das nicht?
Ich glaube, das hat mit dem Menschen selbst zu tun, mit der Psychologie des Menschen. Dass du nicht ganz einfach, wir lieben Bargeld teilweise oder etwas zum Tauschen. Du hast etwas in der Hand.
Ja, du und ich, aber wir sind anders sozialisiert. Die, die jetzt 9 Jahre alt sind, 5 Jahre alt sind, die denken vielleicht völlig anders.
Denen ist das dann wurscht. Einmal drüber nach, wenn ein Stromausfall voll ist oder wenn der Bankomat nicht funktioniert oder wenn die Kasse nicht funktioniert und sie dringend eine Hotelrechnung buchen müssen oder die Karte einen Sprung
passiert
hat
ja
oder
nie.
Sonst was. Das passiert schon, das gelingt.
Ja, aber was ist, wenn du dann kein Bargeld eingesteckt hast? Ne?
Ich glaube nicht, dass Bargeld generell per se abgeschafft wird und es, oder ich glaube, nein, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Es gibt zu viele kleine Branchen, auch zu viele Alltagsgeschäfte und dergleichen, die du nicht mit einer Karte zum Beispiel magst. Wenn ich dir jetzt 10 Euro schuldig bin, ja, kann ich da Bitcoins um mich buchen. Aber so ist es einfacher, ich gebe da ganz einfach einen Schein. Ohne dass ich eine Überweisung mache.
Ja, oder in Zukunft machst du 3 Tipps auf deinem Handy und das ist.
Es wird einen Ausschluss geben, weil du Teile der Bevölkerung immer von der Technik ausschließen wirst.
Damit wirbt übrigens PayPal. PayPal wirbt, wenn es auf PayPal geht, genau mit so einem Bild, wo 2 Typen in der Bar sind und der hat sich gerade was ausgepackt, so quasi. Das ist genau die Szene, mit denen PayPal wirbt. Mhm. Genau das, was du jetzt als Argument für Bargeld gebracht hast.
Es ist für mich kein Argument für PayPal.
Ja, aber sie werben damit, es muss funktionieren.
Nur wer einer damit werbt, heißt es noch lange nicht, dass es angenommen wird. Es gibt auch bei Geschäftsideen Rohrkrepierer.
Okay.
Ich hoffe es und ich kann es nur sagen, so irgendwie. Ja.
Es wäre ein völliger Wahnsinn, Bargeld abzuschaffen.
Richtig.
Es wäre, weil das Problem ist nicht, dass nicht nur, dass dann jeder sofort weiß, was du kaufst, wann du es kaufst und wenn er dich ordentlich analysiert hat, warum du es kaufst, sondern er kann auch sagen, na, deine Social Media Punkte sind jetzt nicht gut genug, du darfst jetzt in der Woche nur mehr 100 Euro ausgeben oder du darfst, egal wie viel auf deinem Konto ist. Mhm. Ah ja, übrigens, dein Konto ist gerade halbiert worden, weil du böse warst und von dem, was du noch hast, darfst du pro Woche jetzt nur 100 Euro ausgeben. Mhm. Wie du das machst, ist dein Problem. Was du kannst an deine Miete nicht bezahlen, oh, dann überleg dir nächstes Mal das besser. Mhm. Verstehst du, du bist völlig ausgeliefert. Mhm. Ja. That's it. Ende der Fahnenstange. Danke, Frau Lagarde. Die hat es nämlich jetzt wieder mal vorgeschlagen. Ich meine, ich frage mich dann manchmal, sind die wirklich so bösartig, dass sie sowas fordern, wissend, was damit möglich ist und wahrscheinlich auch gemacht wird? Oder denken die gar nicht dran, weil die in einer völlig anderen Welt leben, die völlig abgehoben ist und glauben, naja, sie sind da eh nicht davon betroffen? Oder ist das einfach Blackmail? Oder, ne, weißt du, das ist echt, Bargeld abschaffen ist ein Wahnsinn. Also,
und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren würde. Und ich glaube auch schon allein deswegen, weil du eben Bevölkerungsschichten davon ausschließt. Also du eine soziale Unterschicht schließt du ja jetzt schon von dem ganzen Spiel aus.
Das verstehe ich jetzt nicht. Was, wen schließt du aus? Jeder, aber wirklich jeder hat ein Handy.
Nein. Okay. Ja, und jeder zahlt elektronisch oder macht seine Überweisungen. Viele haben nicht einmal ein Konto von Obdachlosen und dergleichen.
Chris, du glaubst, dass wegen Obdachloser
nicht nur, nicht nur, weil es gibt ganz einfach soziale Unterschichten auch,
die ja, sich und das nicht leisten interessieren können. Doch keinen.
Das sehe ich jetzt ein bisschen anders und an denen wird es auch liegen, dass es nicht abgeschafft wird.
Nein, ich meine, das ist jetzt das ist nicht meine Meinung, aber es interessiert doch keinen. Solange ich da, hey, mir ist super, ich brauche da nur am Handy, und kann überall zahlen, das ist total lässig, ich habe mein Geld auch schlimmer verloren, das passiert mir jetzt nicht mehr.
Hoffen wir, dass du den Job nicht verlierst, weil sonst wird möglicherweise die Handyzahlung gleich ein bisschen gekürzt, weil du verdienst jetzt nicht mehr so viel.
Ja, aber auf das denkt ja keiner.
Und außerdem, was du jetzt im Wirtshaus hast, du geh doch bitte einen Job suchen.
Wahnsinn, ja genau. Nein, das ist irre, es ist... Sechtag.
Wie das?
Und Libra ist ein Schritt in die Richtung, ganz klar.
Gut,
meiner Meinung nach, aber nicht nur. Ich meine, es gibt auch gute Gründe, aber sehr viele schlechte.
Gut, Facebook wird natürlich seine eigenen Zahlungsdinge auch dann darüber abwickeln, wenn du Inserate kaufst und dergleichen drüben. Es wird,
das heißt, du musst dann Libra kaufen. Ne?
Ich nehme dann an, dass das Ökosystem so aufgebaut sein wird.
Ja, klar. Nein, okay, ist ja okay, aber ne, Österreich ist Bargeldnation Nummer 1, schreibt jemand.
Das stimmt auch, von den Umfragen her ist das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich ist nach wie vor das Bargeld.
Ja.
Und keine Kreditkarten von Computerfirmen und dergleichen. Ja.
Also Österreich wird dann zum gallischen Dorf, zum globalen gallischen Dorf. Viel Spaß, viel Glück uns allen. Elite plant totale Kontrolle. Ich meine, was soll ich sagen? Ja. Oder? Ist das, kann man das sagen? Oder ist das, ist das noch immer so, Verschwörungstheorie?
Das ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, so umfassend. Jetzt sagen, ja, die Elite plant die totale Kontrolle. Das ist, ja, schön.
Wie würdest du es formulieren? Also jemand schreibt dem Eliteplan totale Kontrolle. Das ist ja so ein Schlagwort, ich weiß schon. Ne?
Ja, das erste Schlagwort ist schon Elite, dann was ist totale Kontrolle, Plan. Also das sind alles Möglichkeitsformen, ohne dass irgendwer genau angesprochen worden ist.
Ja, stimmt.
Natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich werden Überwachungen nicht abnehmen. Also das Erfassen, das Ausspionieren persönlicher Daten, das Verarbeiten persönlicher Daten wird nicht weniger werden, ganz einfach. Aber totale Kontrolle würde dann auch noch heißen, dass du die Leute auch beeinflusst. Totale Kontrolle heißt ein bisschen mehr, dann sind wir schon bald wirklich in der 84er Abteilung. Und da denke ich doch, dass wir jetzt also in Europa so doch ein bisschen davon entfernt sind.
G5 haben wir zum Beispiel gerade angesprochen.
Was kann man über G5 kann man nicht viel was anderes sagen, außer dass die Sendeleistung mir nicht geheuer ist, was das Ganze dann bewirken wird und dass es halt Millionen Dinge miteinander verbinden wird. Ganz einfach Dinge, die wir nicht einmal ahnen jetzt irgendwo, von denen wir nicht einmal wissen, dass sie verbunden sind.
Ja, ich habe jetzt da nämlich endlich eine Sendung ausgemacht mit dem Klaus Scheidsteger. Mhm. Der hat zum Beispiel Thank You for Calling ist der Regisseur, mhm, und jetzt auch eine neue Doku. Und es war aber nicht einfach, mhm, weil alle meine bisherigen Gäste zum Thema Mobilfunk haben alle gesagt, na, also Frau Grubauer, mhm, ist irgendwie weitergezogen, ist zwar noch immer so dabei, mhm, und hat da den Kontakt hergestellt, danke auch an die Ingrid, mhm, aber wollte selbst nicht mehr. Ulrich Warnke, mhm, wollte nicht mehr, sagt, er muss diese Energie gut einteilen. Wirklich arg. Gott sei Dank.
Naja, wir haben ja auch gesehen, seit wann gibt's Mobilfunk jetzt, oder seit den 2000er Jahren irgendwie, ja? Als es damals ja wirklich Widerstände gegeben hat gegen Masten und gegen alles, dass die im Endeffekt alle Widerstände mehr oder weniger brotlos verlaufen sind.
Wahnsinn! Wirklich, ich hab da wirklich einige Sendungen gemacht, du weißt das, mhm, du warst dabei. Ja, ja. Es hat null Sinn gehabt, aber wurscht, ich mache jetzt wieder was drüber, und es sehen jetzt vor allem alle die Strahlenbelastung, die enorm ist. Also, mhm, letztens hat jemand in dieser Facebook-Gruppe, die es da gibt für CropFM, gepostet, diesen Baum.
Ich habe ein paar Sachen gesehen.
Der ist arg. Also, ich weiß ja nicht, das kann ja ein Zufall sein, aber ich hoffe, dass das Zufall ist. Dass halt der Baum wirklich nur auf der anderen Seite verrottert ist und auf der anderen nicht und da zufällig Antenne ist. Okay. Aber wenn nicht, dann Strahlenbelastung ist ein Wahnsinn. Das wird da immer mehr waffenfähig eigentlich, ja, weil du kannst jetzt wirklich schon den ausrichten, konzentrieren, mhm, auf einzelne Phones, ja, sonst, mhm, kriegst du eine, das sind Übertragungsraten, wo du in wenigen Sekunden einen ganzen mehrere Gigabyte großen Film runterlässt. Das ist irre. Mhm. Aber das ist nicht einmal das Schlimmste, finde ich, weil der Grund, warum wir das jetzt noch aufbringen, und wir nähern uns den 3 Stunden, also der Grund, warum wir das jetzt aufbringen, ist the Internet of Things, das, mhm, Internet der Dinge. Ich meine, das haben wir bei der potenziellen totalen Kontrolle. Chris, echt? Ich meine, ich rede jetzt gar nicht von Gehirnwandeln, also Gehirnwellen. Also mit diesen Strahlungsleistungen kannst du auch Einfluss auf das Denken nehmen. Ja, da gibt es auch, ja, die Psychotronik, Entschuldigung, das ist.
Schon klar, das führt uns
da jetzt. Da gibt es Papers drüber, ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist dann höchstwahrscheinlich möglich, aber wurscht. Aber lass mal das außen vor, okay? Mhm. Lass mal die Aluhut-Themen außen vor. Internet of Things, mhm, verbindet deine Laufschuhe, ja, mit dem Netz, okay?
Es verbindet meine Laufschuhe mit meiner Zahnbürste und die beide dann mit dem Netz zum Beispiel. Alles, was du dir jetzt vorstellen kannst. Ja.
Das ist irre.
Ja.
It's crazy.
Ich weiß. Gut, und wenn du dir jetzt anschaust, wenn du dir Handy-Testberichte in manchen Zeitungen durchlässt, wenn ein neues Modell vorgestellt wird, ist manchmal als Minuspunkt, ist aber noch nicht G5-fähig. Ja, das hast du teilweise bei Reviews dabei, obwohl wir nicht einmal ein wirkliches G5-Netz da haben, aber das wird jetzt schon als Nachteil gewährt.
In Brüssel und in Berlin, glaube ich, haben sie G5-Tests abgesagt, weil sie sagen, sie wollen keine Tests an der Bevölkerung haben, so quasi. Ich meine, überleg dir das mal.
Ja, was die Strahlenbelastung ist ganz einfach enorm und das stehen aber unheimlich viele Firmen, praktisch alle Telekom-Firmen, und die Hardware-Hersteller natürlich auch dahinter.
Ja, und da rede ich sogar von den Dingen, die mein Gast in der vorigen Sendung postuliert hat, die mit G5 so möglich ist, die tatsächlich für sehr weit hergeholt halten. Aber genau so ist das, Tarek. Ich weiß nicht genau was, aber ja, irgendwas wird schon genauso sein.
Okay.
Ja, Chris, haben wir es dann? Also, ich meine, wie gesagt, wenn jetzt jemand noch etwas sagen will, dann muss er es jetzt machen, jetzt anrufen oder wir. Ich finde die kabellosen Ohrstecker von Apple ja stark. Naja. Tarek, bitte, eure Schlusssätze müssen aufbauend sein, bitte. Okay, irgendeinen aufbauenden Schlusssatz von dir. Du bist da, ja.
Nach dieser Sendung beginnt das entspannte Wochenende.
Genau, und der entspannte Sommer. Ja, es liegt alles an uns. Ja. Wir müssen uns über die Sachen Gedanken machen, wir müssen wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen und uns auf die Hinterbeine stellen und sagen, so, bis hierher, nicht weiter. Okay. Und ich glaube es mir selber nicht, wenn ich das sage irgendwie. Also aber das ist die einzige Möglichkeit. Ja? Und dann einfach vernünftig mit dem Zeug umgehen. Ich bin also technikfeindlich, ich bin der Letzte, der das ist. Das ist alles total super. Aber es muss vernünftig verwendet werden und es muss vor allem auch klar sein, dass die Dinge nicht missbraucht werden.
Ich würde sagen, wir treffen uns in einem angemessenen Zeitrahmen wieder, so 2-3 Jahre, und ziehen ein kurzes Resümee über die heutige Sendung.
Machen wir das?
Machen wir das wirklich, ja, klar.
Okay. Chris, ich danke dir, dass du da warst.
Danke für die Einladung, macht immer Spaß bei dir.
Okay. Crop FM. Glaubt, was ihr wollt. Crop FM geht in die Sommerpause, in die hoffentlich wohlverdiente. Ja, und es geht weiter, aber in 4 Wochen bereits schon wieder. Also eine Sendung fällt jetzt aus. Und dann wird Gabi Müller bei mir zu Gast sein und von ihrer ganz persönlichen Theorie von allem berichten. Die ist wirklich interessant. Ich lese gerade ihr Buch, Viva Vortex, so heißt auch die Website. Also weg von all diesen deprimierenden Themen, die wir in dieser Sendung jetzt behandelt haben, aber alle paar Jahre müssen wir halt. Ne? Und ja, da geht es wirklich um eine große Theorie von allem, ganz im Sinne von Tom Campbell. Und Tom Campbell hat übrigens auch zugesagt. Am 27. September wird Tom Campbell bei mir sein. Ich bin echt aufgeregt und fühle mich sehr geehrt. Aber circa einen Monat davor, am 16. August, da ist dann Gabi Müller bei mir zu Gast und erklärt uns eben, warum sie glaubt, dass die Grundlage von allem sein der Wirbel ist. Ja, Schauberger lässt grüßen. Wie gesagt, ich lese gerade ihr Buch. Ich verstehe nicht alles. Wir werden es auch in der Sendung wahrscheinlich nicht alles so rüberbringen können, aber ich finde es wirklich interessant und auch diese ganzen Vermischungen mit theosophischen Themen und so weiter, die sie da hat. Sehr, sehr spannend. Freue mich sehr drauf. Wie gesagt, zu hören am 16. August 2019. Bis dorthin wünsche ich allen einen schönen Sommer. Lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen. Und wir hören uns wieder am 16. August 2019. Macht es gut. One silver dollar makes me swallow. Makes me weak, I can't speak, therefore I say long ago, used to grow, now I'm grown, on my own. My state is dated, dragons waiting.
away